Herzlich willkommen zu Technikquatsch. Heute in etwas klassischer Konstellation, also zu zweit, aber nicht die klassische Besetzung von damals, weil heute sind es nur Miep und ich, der Mike.
Und ich, die Miep.
Genau. Ja, das war jetzt ein bisschen ungeschickt, aber machen wir jetzt nicht nochmal, das lassen wir so drin. Deshalb zu zweit, weil der Mo kann heute nicht, der möchte einmal aussetzen oder beziehungsweise es wird sonst zu stressig mit dem ganzen Drumherum kurz vor Weihnachten und mehr braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen. Ihm geht's gut, keine Sorge. er wird auch dann noch später einen Einspieler uns schicken und den wir dann einbauen, also ihr werdet trotzdem noch was von ihm hören. Genau, wie geht's dir? Was hast du so alles in der letzten Woche erlebt?
Ja, ich meine, es ist immer noch, dass man mehr oder weniger allein zu Hause ist. Also allzu viel nicht. Die letzte Episode hat bei mir einen Binge-Watch von allen möglichen Reaction-Videos zu Nightwish und so weiter ausgelöst. Und dementsprechend habe ich wieder Nightwish-Ohrwurm bis zum geht nicht mehr. Unter anderem zum Beispiel Poet and the Pendulum und solche Sachen. Also jetzt auch nicht unbedingt die leichteste Kost dazu. Gleich mal wieder geweint beim Anhören. Ja.
Oh.
Das ist auch echt übel.
Ja, nee, das ist auch das Witzige in, sagen wir mal, Kreisen, die sich mit Metal nicht so auskennen. Für die ist es ja, sie hören den Ausdruck Metal-Musik und denken, ist ja nur Krach. Für mich ist es hingegen eine der emotionalsten Musikrichtungen, die es gibt.
Ja gut, kommt aufs Lied an. Ich muss sagen, also beim Power Metal fange ich jetzt auch eher nicht so das Weinen an.
Ja, es gibt ja mehr Emotionen als nur Weinen oder Freude oder solche Sachen. Es gibt ja auch energetisches, ja.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nah an der Emotion immer, das stimmt schon. Wahlweise eben eine andere. Aber ja, das hat mich auch von viel abgehalten, was ich eigentlich produktiv hätte tun können. Ansonsten, ja, ich habe vorbereitet zum Backen für, wie heißt das nochmal? Lebkuchen. Wenn es erscheint, dann wird es hoffentlich die entsprechende Arbeitskollegin nicht hören. Naja, die weiß es ja gar nicht, dass es von mir ist. Ha! Wir wichteln trotzdem in der Arbeit. Wir schicken uns das jetzt per Post, beziehungsweise die ist jetzt in der Nähe, da kann ich es vor die Tür stellen. Ich möchte ihr eben was aus Lebkuchen bauen. Und ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich so ein Lebkuchenherz mache oder so ein Bäumchen. Dann habe ich mal bei mir im Discord rumgefragt. Was ich auch noch gefunden habe, ist eine Keksschachtel aus Lebkuchen. Und das finde ich gut. Das haben jetzt auch die Leute gewotet, das mache ich jetzt.
Eine Keksschachtel aus quasi, also eine gebackene Keksschachtel sozusagen.
Genau, also so wie diese typischen, zum Beispiel tschechischen, es sind so sechseckige Schachteln.
Mhm.
Und halt die Seitenwände aus Lebkuchen, unten aus Lebkuchen und Deckel aus Lebkuchen.
Und was tust du rein?
Das überlege ich noch.
Lebkuchen, achso.
Vielleicht Lebkuchen. Ich glaube, es wird so viel des Guten. Ich glaube, ich hole einfach irgendwelche Süßigkeiten und tu die rein. Also es wird jetzt keine ewig große Dose wahrscheinlich werden. Sonst backe ich mir ja einen Wolf. Ich habe eh schon so viel Lebkuchenteig, weil Onkels und Tanten von mir auch noch aus Lebkuchen was gebacken kriegen. Entsprechend ihren Hobby oder Beruf. Und das muss ich ja auch noch machen. Morgen ist Backtag.
Jawohl, das klingt lecker.
Mhm, auf jeden Fall. Und du?
Also ich habe Ghost of Tsushima beendet, da sprechen wir vielleicht noch ein bisschen drüber. Dann wurde ich von Leuten in einem anderen Discord dazu verleitet, wie heißt es, Immortals Rise of Phoenix zu spielen. Also im Endeffekt hat einer bloß so viel geschwärmt, da haben wir gedacht, ach, das klingt gut, ich schau mal rein. Und dann habe ich festgestellt, es ist ziemlich gut. Kurz gesagt, es ist das neue Projekt oder ja, doch neu, es ist halt jetzt frisch rausgekommen von den Leuten, die Odyssey gemacht haben, also das in Griechenland.
Mhm.
Und es ist ganz klar so, dass die sich halt da stark eingearbeitet haben in die griechische Kultur, vor allem in die Mythologie. Und dann haben sie einfach festgestellt, dass da komplett ihre, ja, Scheiß dabei. Also die griechische Mythologie hat schon richtig absurde Sachen, wenn man sich's mal so ein bisschen von außen betrachtet.
Mhm.
Und dann haben die halt gesagt, ja, da müssen wir einfach noch was machen. Also, und das Spiel ist ja, also, wenn man da so Screenshots und Videos anschaut, es ist ja sehr bunt, es ist mehr so Comic-Grafik und es ist halt sehr, sehr humorvoll. Es fängt im Endeffekt an, dass halt, das ist jetzt kein Spoiler, Typhon oder Typhon auf Englisch, das ist einer, ich glaube, ist es, ich weiß nicht mehr, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ich es ist kein Titan, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist aber auch einfach ein Ungetüm aus früherer Zeit vor den Göttern, das die Götter besiegt haben und in den Tartarus verbannt haben. Und ja, der befreit sich wieder. Ja, und dann gibt es halt einen großen Stress und Zeus geht zu Prometheus, der ja bekanntermaßen, für jemanden, der sich ein bisschen mit der Mythologie auskennt, von Zeus an den, welchen Berg, oh, jetzt habe ich vergessen, welcher Berg das war, aber egal, an den Berg gekettet und täglich kommt der Adler von Zeus, frisst ihm die Leber weg und dann kommt er Zeus halt hin so, ja, du Prometheus, du musst mir helfen, wir haben ein Problem. Und er so, sag mal, du, ist es dein Ernst, hängt das so am Berg? Und naja, und dann wird es halt so, der Held oder die Heldin, ja, kommen gerade zurück von irgendeiner Schlacht, könnte sogar Troja gewesen sein, nee, ist eine andere, wurscht. Und ja, auf einmal sind alle Menschen versteinert und sie haben nur die Hauptfigur überlebt und...
Warte mal, ich glaube, ich habe darüber gelesen. Ist da, dass der Zeus der Erzähler ist?
Auch genau, da wollte ich nämlich exakt jetzt hinkommen. Prometheus ist der Haupterzähler und Zeus labert quasi immer mehr wieder mit rein. Und das ist herrlich, also wie die sich da gegenseitig auch ein bisschen ansticheln. Das ist, wie gesagt, sehr humorvoll und die den Göttern, also Aphrodite, Athene... Ares und Hephaistos, denen wurde halt ihre Essenz geklaut und sie sind so mehr oder weniger das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sind. Also Aphrodite ist die Göttin der Liebe, ist ja eher, sagen wir mal, gilt als eher selbstsüchtig und arrogant. Und die ist auf einmal voll die Selbstlose, die alle Tiere und alle Wesen ernähren will und solches.
Oh.
Also es gewinnt nochmal, wenn man sich ein bisschen mit der Mythologie auskennt. Es wird auch sehr häufig thematisiert, an wie viele Frauen sich Zeus rangemacht hat.
Ui.
Und solche Sachen. Es ist schon sehr amüsant. Eine der besten Stellen ist, ich will es nicht weiter ausführen, aber wenn Prometheus Zeus darüber aufklärt, wie Aphrodite wirklich entstanden ist. Ach ja. Naja gut, auf jeden Fall, vom Gameplay ist es recht actiongeladen und fluffig, um sozusagen, also es ist deutlich, ja, wie soll man sagen, es ist schneller, es ist einfacher, auch alles ein bisschen vereinfacht. Es wirkt so ein bisschen so von der Grundkonzeption, ja, die Leute haben sehr viel Breath of the Wild gespielt, auf jeden Fall. Nur halt ein bisschen kompakter, ein bisschen, also deutlich, deutlich simpler. Hauptsache ist, Waffen gehen nicht kaputt.
Yay!
Gut, aber ja, viel zu viel schon, ja, und ansonsten, abgesehen davon, habe ich viel geschrieben und weil ich muss ein bisschen vorarbeiten für die Weihnachtszeit und das ist jetzt ein bisschen stressig, aber ist ja schön.
Sehr gut, wenn man Arbeit hat, gerade in den heutigen Zeiten.
Ja, eben. Ja, dann würde ich sagen, jetzt habe ich eigentlich schon ein Spiel abgehandelt. Passt auch. Gleich mal so vorweg. Ja, dann gehen wir doch am besten gleich in die News. Wir haben da jetzt, also ich habe jetzt nicht so viele kleine Sachen, die sind, du hast nur ein paar ausgesucht.
Genau.
Dann fange ich kurz mal an, sag gleich mal, um was es geht. Und zwar, Nebenbemerkung, ich habe gestern versprochen auf Twitter, dass ich heute nicht über Prozessoren und Grafikkarten rede.
Was du hiermit tust?
Genau, also nicht tue.
Du hast es gerade erwähnt.
Ja, ja klar, nee, also aber nicht nur, ich habe nur erwähnt, dass es... Ja, also es ist jetzt ein bisschen hat was damit zu tun, es ist aber nicht wirklich was, es ist was anderes. ASML oder ASML, also auf jeden Fall eine niederländische Firma, von der man vielleicht jetzt noch nicht so viel gehört hat, aber die ist extrem wichtig in der Chipproduktion. Das ist nämlich die Firma, die die ganzen Belichtungsapparate für, gibt zu, ist die einzige, die ich kenne, aber das ist die ganzen Belichtungsapparate für die Wafer, für die Herstellung von Chips produziert. Und zwar vor allem für die EUV, also extreme ultraviolette Lithografie. Die kommt aus den Niederlanden und die hat jetzt ihre 100. EUV-Belichtungsmaschine ausgeliefert. Und das ist enorm, wenn man bedenkt, dass eins von diesen Dingern 150 Millionen ungefähr kostet. Jo.
Respekt. Teuer.
Das ist schon ein ordentliches Ding. Und ich möchte es auch deshalb erwähnen, weil ja oft gern mal gesagt wird, ja, Europa und vor allem Deutschland, da kommt ja nichts in diesem Hightech-Bereich. Sagen wir mal so, umgekehrt ist es. Aus Europa kommt das Zeug, damit der ganze Hightech-Bereich überhaupt funktioniert. Die Grundlagen dafür, für die Herstellung. Zum Beispiel Zulieferer, also die arbeiten mit Zulieferern aus Deutschland. Irgendwo in Baden-Württemberg ist so eine kleine Firma, die irgendeinen Teil davon macht. Und die arbeiten auch mit Zeiss zusammen für die
Linsen und so. Wahrscheinlich,
also, ja. Ja, also Zeiss hat da auch viel entwickelt für eben diese Belichtungssachen. Da ist überall, ist, da stecken wir schon auch immer drin. Oder in Deutschland gibt es auch mehrere Abbaugruben für den Siliziumsand, also den Quarzsand für die Herstellung von eben Wafern.
Mhm.
Da steckt schon viel Europa in dieser ganzen Hightech-internationalen Sache drin. Das darf man nicht vergessen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das auch mal erwähnen wollte. Das ist immer so dieses, was so unterm Radar läuft. Weil wir sehen dann immer nur, ja, da kommt diese Sachen, über die ich heute nicht rede. Die hat man dann in der Hand, die baut man im PC. Oder die stecken in der Konsole. Aber die wären nicht möglich ohne die Technologie aus unserer Ecke. Oh, auch nicht schlecht. Ja, oh, das war's im Endeffekt schon für dieses Thema. Ich wollte es nur einfach mal ansprechen. Ich verlinke das mal und vielleicht auch einen kleinen Artikel. Computerbase hat da dann schöne mal Anfang des Jahres zu eben diese, wie diese Lithografie funktioniert, weil das ist ganz spannend, um diese besonders kurzwelliges Licht zu produzieren. Da wird nämlich Zinn verdampft, so also quasi ein Tropfen Zinn verdampft per Laser und dadurch entsteht dann dieses Licht in dem benötigten Spektrum. Ich habe das jetzt auch nur kurz überflogen, aber es ist ziemlich spannend.
Wenn du es erklärt haben hättest wollen, hättest du mir vorher Bescheid sagen können. Ich bin doch hier an der Quelle.
Ja, sowas.
Dann wäre ich einfach mal kurz rüber in die physikalische Chemie geratscht und hätte mir das mal angeschaut.
Ja, das können wir ja mal vielleicht für ein Special machen.
Könnte ich mal gucken. Vielleicht kriege ich sogar jemanden dran, der damit forscht. Ich weiß gar nicht, was wir für Schwerpunkte bei uns an der Uni haben. In der physikalischen Chemie. Weil Lichtbrechung ist auch dabei, glaube ich. Mal schauen.
Das ist ja was, was wir uns vielleicht für nächstes Jahr, vielleicht hat ja auch dann einer von denen Lust, mal in die Sendung zu kommen.
Das war jetzt die Überlegung gerade, ja.
Ja, das klingt doch super. Spannend, was hier so entsteht live auf Sendung. Das ist immer so, wir haben da wunderbare Ideen.
Schauen wir mal, was davon man umsetzen kann. Aber Ideen sind schon mal nicht schlecht. Ohne Ideen läuft nichts.
Genau. Ja, also quasi mit den kurzen Meldungen bin ich jetzt damit eigentlich schon durch.
Ja, diesmal bin ja auch quasi ich dran, wenn ich das jetzt so. Aber ich habe auch nur ein paar. Also es ist ja jetzt nicht so viel passiert, weil die ganze Welt ist mit Cyberpunk beschäftigt. Aber es gibt auch davon ab natürlich andere News. Eine davon, ich bin ja selber auf Twitch unterwegs, hat diese Woche Twitch auch rausgehauen. Beziehungsweise ich glaube, es müsste sogar schon vor ein oder zwei Wochen gewesen sein. Es ist mir nur diese Woche erst aufgefallen. Und zwar wird Twitch eine neue Richtlinie rausbringen gegen Belästigung, hasserfülltes Verhalten und sexuelle Belästigung im Chat. Exakt diese drei Begriffe nennt sie auch auf ihrer Seite. Diese Richtlinien, die treten noch nicht jetzt in Kraft, sondern erst am 22. Januar. Einfach, damit sich jeder mit den da festgeschriebenen Regeln vertraut machen kann. Da wird natürlich auch hier wieder mit verlinkt. Das ist ein längeres, also wirklich längere Seiten beschrieben mit Beispielen und so weiter. Was sie zum Beispiel unter Belästigung verstehen, wäre sowas wie penetrant versuchen, den Stream zu übernehmen im Chat oder andere Themen zu forcieren und solche Sachen. Hasserfülltes Verhalten muss man eigentlich schon fast nicht erklären. Also wenn hier beleidigt wird, wenn hier irgendwelche Schimpfworte fallen oder wenn eben etwas gesagt wird gegen bestimmte Minderheitengruppen, rassistische Sachen und so weiter. Also all diese Dinge fallen darunter und sexuelle Belästigung, das war eines der Sachen, das das quasi mit ausgelöst hat. Viele Beschwerden kamen unter anderem auch von weiblichen Twitchern, dass hier große Probleme sind teilweise und da nicht genug gemacht wird. Es ist natürlich auch so, dass es jetzt auch schon in den Richtlinien drinsteht, dass man sich quasi nur lieb haben soll, aber es steht halt nicht so explizit fest, wie es jetzt dann mit der neuen Richtlinie feststeht. Das Interessante ist, es wird nicht nur, also immer noch natürlich auch, aber nicht nur eine Hinweisfunktion berücksichtigt, wenn jetzt jemand quasi sagt, hey, ich bin hier beleidigt worden, schaut euch das an. Das wird es natürlich auch weiterhin geben und jetzt eben auch extra nochmal in der Hinsicht ausgeführt geben, dass man das quasi expliziter melden kann. Es wird auch berücksichtigt, wenn Konten vorübergehend oder permanent von bestimmten Channels gesperrt werden. Das heißt, die schauen sich in der Statistik an, der und der Nutzer wird besonders oft gesperrt. Dann wird der sich auch speziell nochmal rausgenommen und angeschaut, warum wurde der gesperrt. Und es werden Leute kontaktiert aus dessen Channels, die gesperrt wurden. Soweit das Versprechen. Wie das dann umgesetzt wird, kann man schlecht sagen. Also sie versprechen natürlich, dass sie das deswegen jetzt auch sehr detailliert aufschreiben, wie sie was verstehen, über welche Kanäle, über welche Kriterien sie das machen, damit sie es möglichst objektiv machen. Aber schon währenddessen verhaspeln sie sich eigentlich, dass Sachen davon auch einfach subjektiv sind. Weil es gibt natürlich Communities, wo sich die Leute, ich sage jetzt mal, scherzhaft beleidigen und aber keiner das ernst meint und keiner das schlimm nimmt. Das soll natürlich dann nicht zu großen Problemen führen. Bloß wie man das eine von dem anderen unterscheidet, ist natürlich schwierig.
Ja, das ist ungefähr so, wie ich einige in einem Discord jetzt schon seit, ich weiß nicht, 4 Jahren oder so kenne und auch wir uns schon mal live getroffen haben sozusagen.
Ja.
Da geht man ein bisschen anders miteinander um als mit Leuten, die man nicht kennt.
Ja, es ist auch ein Unterschied, wenn ich jetzt jemanden sehr gut kenne und so zur Begrüßung, du alte Sacknase, dann ist das anders.
Genau.
Als wenn jemand ganz neu in den Chat reinkommt und noch nie da war und dann sagt, hey, ihr Idioten.
Ja, so, ja genau. ja.
Aber von außen betrachtet finde ich das besonders schwierig. Da kann man das im Prinzip gar nicht beurteilen, von außen betrachtet. Wenn es quasi darum geht, dass so jemand gesperrt werden soll, soweit das Versprechen wird mit Moderationsteam oder Twitcher quasi Rücksprache gehalten. In Erfahrung dessen, wie langsam Twitch mit irgendwelcher Art von Rückmeldungen zu irgendwas ist, ich bezweifle es. Ich hoffe es, aber ich bezweifle es, weil die sind ja auch jetzt schon hoffnungslos überarbeitet mit allem. Deswegen keine Ahnung, inwiefern das gemacht wird, weil was andererseits wieder, und das ist ein bisschen schwierig, mit drin steht, ist, dass sie nicht immer nur dann tätig werden, wenn es auf Antrag ist, sondern auch, wenn es ihnen quasi von außen auffällt. Das heißt, es werden wohl stichprobenartige Sachen gemacht werden. Also es ist auch explizit darauf hingewiesen, wenn derjenige, der beleidigt worden ist, sich nicht beleidigt fühlt, es aber objektiv als Beleidigung wahrgenommen wird oder als grundsätzlich problematisch, wie, keine Ahnung, zum Beispiel grundsätzlich rassistisch wahrgenommen wird, wäre das auch ein Grund für Sanktionen. Und das ist dünnes Eis, das ist sehr dünnes Eis.
Ja, das ist nämlich wieder so, wie du sagst, wenn jemand kennt, wenn jetzt zum Beispiel der eine oder andere, wenn die sich gut kennen und der andere daherkommt und sagt, N-Wort sozusagen, ich will jetzt da jetzt nicht irgendwie, nicht, dass wir uns da noch explizit setzen müssen.
Ja.
Du weißt, was ich meine?
Ja, ich denke, jeder weiß, was du meinst.
Weil wenn die sich dann sozusagen persönlich so auch kennen, ist es schwierig, aber von außen ist es halt ein rassistischer Ausdruck.
Genau, und das behalten sie sich halt auch vor. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo es am meisten Knatsch geben kann. Die Frage ist jetzt natürlich, das ist jetzt so festgeschrieben, wie wird es halt umgesetzt und wie streng wird da gehandhabt? Sie sagen zwar, sie haben jetzt wirklich, also da gibt es echt viele Beispiele. Es gibt ja dieses sogenannte Creator Camp auf Twitch, wo Videos sind oder eben auch Live-Übertragungen, wo sie Sachen erklären, die man als Twitcher halt wissen sollte, von Tipps, wie man einen Stream aufmacht, wie man was managt und so weiter. Und da waren jetzt eben schon 2 Streams, auch heute zum Beispiel, Tag der Aufnahme um 10 Uhr morgens, wo diese Regeln nochmal explizit erklärt wurden. Und nächste Woche am, jetzt habe ich mir das Datum nicht aufgeschrieben, oder? Nee, noch weiter in der Zukunft. Am 6.1. kommt dann auch auf dem Creator Camp nochmal ein langes Video dazu, beziehungsweise Livestream dazu mit den FAQ, was halt bisher quasi am meisten gefragt wurde, und nochmal einigen Erklärungen, wo man auch nochmal Nachfragen stellen kann. Das finde ich grundsätzlich schon mal eine gute Idee, dass hier quasi nochmal ganz offen auch auf nochmal in einem anderen Medium drauf eingegangen wird, nochmal drüber geredet wird und auch die FAQ quasi hier auch nochmal interaktiv auch mit stattfinden. Ich denke, ich werde es mir anschauen, aber also für mich klingt das, der Text ein bisschen zu schwurbelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das werden wir dann sehen.
Ja, aber der erste Schritt ist ja mal, dass sie aktiv werden.
Ja, es ist vor allen Dingen auch mal festgeschrieben. Sie können quasi mit Hinblick auf dieses festgeschriebene System dann sagen, hey, du hast gegen das und das und das verstoßen und deswegen bist du jetzt hier, keine Ahnung, so lange gebannt oder irgendwas. Offensichtlich ist ja die Notwendigkeit gegeben gewesen.
Ja, da habe ich jetzt letztens auch was auf Twitter gesehen dazu. Also jetzt nicht dazu, aber passend zum Themenbereich. Da hat einer gemeint, also das war wohl auch ein Streamer, der hat dann so eine Art Alarmruf sozusagen ausgegeben, dass es wohl irgendwo, also ich habe da jetzt nicht weiter hingeschaut und verlinken werden wir sowas natürlich sowieso nicht, also werde ich auch nie nachschauen, eine Seite gibt, wo die quasi attraktive Twitcherinnen Buch führen, sozusagen, wo die dann auch jedes Mal, wenn die live gehen, entsprechend verlinkt werden. Also dort auch übertragen werden. Extra auf, ja, du weißt, was ich meine.
Ja, das ist schwierig. Das ist
speziell attraktiv.
Mhm.
Und es scheint aber von der Art der Community auch schon sehr in die ja, sexuelle Belästigungsrichtung zu gehen dann. Also mehr oder weniger organisiert. Und da hat der halt dann eben die weiblichen Streamerinnen, ja, weibliche Streamerin, das ist auch so wieder so eine Doppelung. Aber die, mit denen er bekannt ist, aufgefordert, mal nachzuschauen, ob sie da aufgeführt werden, im Sinne von, dass man da was unternimmt.
Das finde ich sehr interessant, weil dann wird das einer der Gründe sein, denke ich, tatsächlich, warum das mit aufgetrieben wurde. Weil
eben,
was da auch mit drin steht, explizit, ist, dass das nicht nur innerhalb von Twitch sein muss, sondern wenn Anstrengungen unternommen werden, zum Beispiel was Belästigung und sexuelle Belästigung hier trifft, die außerhalb organisiert werden. Das stand explizit mit drin.
Das klingt exakt nach dem, ja.
Ja, und dass es explizit mit drin steht. Ich habe das jetzt nicht so beachtet, weil ich mir gedacht habe, oh, da geht es jetzt darum, wenn die auf ihrer Facebook-Seite, die auf Twitch verlinkt ist, mitgestalkt werden und solche Sachen.
Ja, bestimmt auch.
Aber das klingt dann sehr konkret, muss ich sagen, danach.
Ja, das ist mal bloß irgendwie letztens in die Timeline gespielt worden und das fand ich auch schon sehr, sagen wir mal, bedenklich und das passt halt sehr gut jetzt mit dem, was du mit diesen Regeländerungen oder Aktualisierungen, Konkretisierungen jetzt hier angesprochen hast.
Ja, ist aber dann doch schon mal gut, dass quasi Beschwerden hierüber bei Twitch auf jeden Fall offensichtlich irgendwo angekommen sind, dass da was gemacht wird.
Also solche Sachen kriege ich auch immer wieder mal auf Twitch mit, wenn da welche da halt auch sagen, hey, Support, warum habt ihr jetzt da noch nichts gemacht? Und das ist ja bloß immer so die oberste Spitze, was ich dann da so über Twitter oder so mitbekomme.
Ja. Da bin ich froh, dass ich doch ein recht kleiner Twitcher bin hier.
Ja, das ist halt.
Das, ja. Sowas hat ich, ich kann jetzt sagen, noch nicht, das wäre gelogen. Das, aber so gut wie nicht. So gut wie nicht. Was aber auch bei durchschnittlichen Zuschauerzahlen von, oh gut, sie sind gestiegen, aber sagen wir mal 5 bis 8 Leuten sind es inzwischen dann doch eher unter Kontrolle zu halten ist, sag ich mal.
Ja, klar, wenn du jetzt nicht irgend so einen Chat hast, wo es nur so durchrauscht.
Ja, wenn man da ein paar 100 Chatter hat oder dann ein paar 1000 Zuschauer, wo dann halt auch mehr aktiv sind im Chat, dann ist es klar. Dann ist bestimmt auch immer irgendein Idiot dabei. Leider. Aber gut.
Ja, wie hat mein Vater immer gesagt, die Deppen sind gleichmäßig verteilt.
Das trifft ziemlich gut.
Das war immer seine Ansicht, auch wenn es da wieder irgendwelche, das war zur Hochphase der Flüchtlingswelle. Und da hat er gemeint, so, weil so, hey, wenn da ganz so und so viel quasi kommen, na klar sind da Deppen dabei. Die sind überall, hat er gemeint. Das ist eben genau aus dem Grund, warum er immer gesagt hat, wegen dem so, oh, Ausländer. Oder? Und er hat gemeint, hey, der Anteil der Deppen auf der Welt ist gleichmäßig verteilt. Das war sein Zitat, er hat das. Und das fand ich echt schön. Also,
das ist ein gutes Zitat, das merke ich mir.
Ja, muss ich sagen, so behalte ich ihn gerne in Erinnerung.
Das ist vor allen Dingen griffiger, als was ich immer sage, so rein statistisch muss ja jemand dabei sein, der deppert ist. Das geht nicht anders.
Das funktioniert besser im sozusagen allgemeinen Umgang, weil wenn du anfängst mit Statistik, schalten viele schon ab. Ah ja.
So viel zu Twitch, zur Twitch-Neuerung. Wie gesagt, erst im Januar. Kann man sich auf jeden Fall mal in Ruhe angucken, was sie da genau reingeschrieben haben. Man kann auch noch Fragen an Twitch senden. Wie gesagt, die FAQ kommt am 6.1. und dementsprechend werden natürlich Fragen, die jetzt noch mit reingeschickt werden, dazu berücksichtigt. Ja. Dann, als nächstes, noch viel kleiner, weil im Prinzip, halb Gerücht, halb bestätigt, hat auch mit CD Projekt Red quasi zu tun, und zwar ein neuer Witcher-Teil. Es war ja schon viel Gerücht dabei, dass irgendwann mal noch ein Witcher-Spiel kommt, da ja auch das Team sehr an der Marke hängt, die Marke natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Ansehen eingebracht hat, vor allem mit Witcher 3 an CD Projekt Red. Jetzt ist es so, und es wurde auch nochmal bekräftigt, dieses Witcher 1 bis 3, das ist eine Trilogie, die ist in sich abgeschlossen, es wird definitiv kein Witcher 4 geben. Aber ein neues Spiel im Witcher-Universum ist geplant. Und es soll angeblich nach dem Präsident Adam Kaczynski direkt nach dem Erscheinen von Cyberpunk jetzt dran gearbeitet werden. Inwiefern direkt? Ich meine, im Moment haben sie noch Schadensbegrenzung, da kommen wir dann später dazu.
Mhm.
Dann, und das glaube ich jetzt weniger, war dann auch die Aussage, dass sie noch 2021, also nächstes Jahr, relativ kurzfristig, noch ein weiteres AAA-Spiel rausbringen wollen. Wie das irgendwie zeitlich funktionieren soll, das muss mir irgendjemand erklären. Schauen wir mal.
Was?
Ich glaube ja nicht dran. Ja, das war in dem Interview drin gestanden. Ich glaube nicht. Also ich glaube es echt nicht.
Das du verlinkt hast?
Ja, dass es ich verlinkt habe. Wenn ich mich nicht sehr grob verlesen habe, also stand drin, wir wollen ein weiteres AAA-Spiel bis 2021. Und das macht rein zeitlich, finde ich, aber gar keinen Sinn. Weil ein AAA-Spiel machst du nicht in unter einem Jahr. Selbst wenn sie jetzt sagen, es wird jetzt das, was jetzt gemeint ist, und das war eben als in dem Artikel quasi als Spekulation gedacht, vielleicht ist es ja das Witcher-Spiel, dass es quasi auf darauf aufbaut und vielleicht auch schon Areale benutzt, die schon da sind oder sowas. Unter einem Jahr? Na, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also entweder ich verwechsel da was und hab da im Artikel was falsch gelesen oder der Interviewer hat da irgendwas falsch interpretiert, weil irgendwie, ich glaub's nicht, ich kann's nicht glauben.
Nee, ich lese das jetzt auch so.
Gell? Also entweder sie haben da parallel vielleicht an was dran entwickelt, von dem wir nicht wissen. Das kann natürlich sein, aber nee.
Okay, der Artikel ist jetzt schon ein paar Tage her.
Ja, aber Tage, nicht letztes Jahr oder so.
Ja, eben. Wobei sie beziehen sich da auf ein Interview, das im März stattfand. Aber selbst da wäre das absolut absurd, von einem weiteren AAA-Spiel bis 21 zu reden.
Also wenn, dann wäre das quasi da schon in Entwicklung gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist, nein.
Weil gerade spätestens ab dem Zeitpunkt, wo das Cyberpunk verschoben werden musste.
Das war ja um die Zeit, das war ja im Frühjahr.
Eben, spätestens da sollte klar sein, dass man nicht an was parallel arbeiten kann. Ich glaube nicht, dass man in unter einem Jahr ein AAA-Spiel fabrizieren kann, das sich auch wirklich in die AAA-Riege einreiht. Dass man jetzt sagt, okay, man macht vielleicht noch ein kleineres Spiel oder vielleicht, dass sie sagen, das erste DLC schon für Cyberpunk oder sowas, das könnte ich mir noch vorstellen.
Naja.
Aber ein komplettes Spiel,
ja, man muss ja bedenken, wie so Entwicklung vonstatten geht. Da gibt's ja erst die Pre-Production, also inklusive halt Prototypen beziehungsweise Designs und so. Können ja da schon Designer abgestellt haben, das ist klar. Das ist kein Stress. Die sind ja auch schon lange fertig.
Ja, Konzept kann auch schon stehen, aber eben. Es kann ja noch keiner dran programmiert haben, das geht ja nicht.
Also das wäre ein bisschen absurd, wenn man das bedenkt, was gerade abgeht.
Ja.
Nee, und vor allem der Plan ist ja, dass im ersten Quartal noch kostenloser DLC kommt für Cyberpunk. Und dann arbeiten die an, ja, wahrscheinlich klassischem DLC-Paket, wie es auch zu Witcher gab, Witcher 3. Und dann soll ja noch bis 2023 der Multiplayer kommen. Ja, also, die haben viel auf der Platte.
Ja, also, ich kann es mir nicht vorstellen. Sagen wir mal so. Aber wir werden ja sehen, ob da noch weiteres dazu erwähnt wird. Ich glaube aber, dass das jetzt einfach unter den Tisch fällt. Weil, also, abseits dieses einen Interviews, auf das ich da bezogen wurde, habe ich da auch nichts gefunden. Deswegen meinte ich ja, vielleicht hat auch der Interviewer irgendwas falsch verstanden mit 2021. Mal schauen. Jedenfalls als einzige wirkliche Nachricht daraus, also es ist ein weiteres Witcher-Game geplant, das aber kein Spiel sein wird, das quasi zu dieser Trilogie, wie sie jetzt ist, direkt dazugehört. Also wenn, dann ist es quasi im Witcher-Universum, entweder Prequel oder vielleicht viele Jahre danach oder sowas in die Richtung wahrscheinlich. Es gab auch wieder erneute Verhandlungen mit dem Autoren, dessen Name ich mich nicht traue auszusprechen.
Ja, und den brauchen wir auch nicht aussprechen, weil er anscheinend ein ziemlich unsympathischer Mensch ist.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er versteht nicht so viel von Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das, was ich dazu sage. Ich weiß nicht, wie er persönlich drauf ist. Er ist halt mit den Spielen nicht zufrieden. Das kann ich mir auch vorstellen, weil, also ich kenne die Bücher sehr gut. Ich finde die sehr toll. Was er, denke ich, unterschätzt, ist einfach, dass die Spiele erst überhaupt ermöglicht haben, dass die Bücher sehr populär werden konnten, auch in anderen Ländern. In Polen war das ja. Selber waren die wohl vorher schon beliebt, aber halt jetzt weltweit, hat wohl doch eher mit dem Spiel zu tun. Und auch, dass es jetzt eine Serie zu den Büchern gibt, dies ist ja übrigens, das wird immer wieder vergessen, obwohl es tausendmal gesagt wird, die Serie hat nichts mit dem Spielen zu tun.
Nee, die basiert auf den Büchern.
Die Serie sind die Bücher, basiert auf den Büchern, sind auch sehr nah dran an den Büchern. Das Einzige, wo es quasi Anleihen an die Spiele macht, ist ja die Optik. Und auch, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ich denke schon, die Musik hat deutliche Anleihen, finde ich, an die Musik, wie sie für die Spiele auch gemacht wurde, die übrigens super ist, die Spielmusik. Also nochmal geiler als die Filmmusik, aber die Filmmusik ist auch recht gut.
Ja.
Es gab jedenfalls da wieder Gespräche und offensichtlich auch jetzt nicht im totalen Hass zueinander, wie man es vielleicht teilweise erwartet hätte. Insofern, das im Zusammenhang könnte ich mir dann schon vorstellen, dass sie entweder wirklich im Witcher-Universum oder als Prequel was machen zu der Serie. Ist jetzt die zweite Staffel ist ja gerade im Dreh, beziehungsweise die ist gerade pausiert, weil zu viele Infektionen am Set.
Da darf ich einen kurzen Fun-Fact einwerfen.
Ja.
Ende letzter Woche musste pausiert werden, weil Henry Cavill, der Darsteller von Witcher, sich eine leichte Verletzung zugezogen hat.
Oh, das habe ich gar nicht gelesen.
Ja, ganz zufällig sehr nah am Cyberpunk-Release.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ja, das habe ich auch bloß auf Twitter gelesen, aber das war halt auch so genau. Ich meine, Henry Cavill ist ja bekennender PC-Spieler und Riesenfan der Spiele und ja.
Könnte das Timing also jetzt auch schlechter sein für ihn, ja?
Das ist, also ich würde es jetzt ihm auch absolut keine Absicht unterstellen oder so, aber es, ja, wie du sagst, das Timing ist schon nicht so verkehrt, weil ich glaube, wenn er sagt, ja, es kommt darauf an, wenn er sich natürlich an der Hand verletzt hat, ist es doof, dann tut er mir sehr leid, aber wenn es einfach nur ist, dass er halt nicht gescheit auftreten kann zum Beispiel, dann muss er ja sitzen oder so und dann kann man ja auch gleich spielen.
Ja, wie gesagt, im Moment steht der komplette Dreh im Stopp, weil es da Infektionen gab im Team und dementsprechend jetzt erst Quarantäne eingehalten werden muss.
Ja.
Weil so ein Drehteam nun mal sehr gut getaktet ist und das auffällt, wenn mehr als zwei Leute fehlen. Ich würde sogar behaupten, bei ein, zwei Leuten, je nachdem, welche Position die haben, geht sowieso nichts. Und so wie das aussieht, sind ein paar mehr davon betroffen, die jetzt in Quarantäne müssen, weil die natürlich trotzdem auf einem Filmset, egal wie Hygienekonzept ist, recht eng aneinander arbeiten müssen. Entsprechend ist es gerade gestoppt, aber natürlich nicht auf ewig. Und ja, deswegen weiß man auch noch nicht, wann die rauskommt, weil momentan halt der Dreh auch zum Beispiel unterbrochen ist.
Ja, und es reicht ja schon, wenn du nur quasi Kontaktperson bist, dass du quasi in Quarantäne musst und abwarten, wie es ist. Also okay, du hast einen bestätigten Fall oder zwei und dann hast du halt nochmal irgendwie 10 Leute, die trotzdem sich isolieren müssen.
Genau. Und auf einem Filmset sind jetzt zwar viele Leute unterwegs, aber eben, weil man die braucht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es wird ja gerade die zweite Staffel gedreht oder halt im Moment nicht gedreht. Und es ist dazu ein Spin-off schon in Arbeit quasi zu der Serie, die als Prequel quasi, und das ist jetzt Spekulation, da spielen soll, als die ersten Hexer entstanden sind. Das sind jetzt gerade in Anführungszeichen Stellenausschreibungen für die Schauspieler. Und eines ist wohl auch schon konkret angefragt worden. So genaueres weiß man dazu nicht, aber in die Richtung soll das wohl gehen. Und wenn die Serie das auch macht, kann ich mir vorstellen, dass die von den Spielen natürlich nicht doof sind und sich vielleicht was Ähnliches suchen oder dann in die exakt andere Richtung gehen und sich für irgendeinen anderen Hexer in so und so viel Jahren Zeit danach dann was vornehmen. Ja.
Ja. Ja, und was mir gerade so eingefallen ist, und da reden die Leute immer über Leaks bei Computerspielen. Im Filmbereich ist es noch viel schlimmer.
Ja, da ist es ja sowieso schon, weil du brauchst ja Schauspieler zum Beispiel bei dem Spiel. Du beauftragst halt ein Studio damit, dann weißt du, es ist das Studio. Aber du holst dir nicht den Einzelnen, den Einzelnen, den Einzelnen. Das ist erst viel später in der Produktion. Und ganz am Anfang von der Produktion bei einem Schauspiel, ob das jetzt Serie oder Film oder irgendwas ist, du musst ja die Schauspieler dran kriegen. Das heißt, wenn du die nicht selber irgendwie anfragst, weil du groß genug bist, dass du quasi sagst, hey, du möchtest du nicht zu uns kommen und der kommt dann tatsächlich oder nicht, dann musst du ja irgendwie Rollen ausschreiben und irgendwie besetzen. Spätestens dann ist klar, da ist irgendwas. Aber gut. Das war im Prinzip jetzt die Witcher-Nachrichten mehr, als ich gedacht hätte. Auf die Serie wollte ich gar nicht eingehen, aber gut. Es hängt halt doch irgendwie alles immer so ein bisschen zusammen, ne? Als letzte hätte ich noch tatsächlich eine recht kleine, aber wieder sehr technische. Ein Projekt, das es schon seit 2017 tatsächlich gibt, ein Startup-Projekt, und zwar von Mojo Vision oder Mojo Vision. Ich denke, Mojo Vision wird es dann sein auf Englisch. Deswegen in den News auch bei mir aufgetaucht, als ich gesucht habe, weil die sich jetzt neu zusammengetan haben mit einer Firma namens Minicon. Warum erzähle ich von denen? Was machen die? Es ist ein Startup-Unternehmen aus 2017. Die haben noch kein Produkt rausgebracht. Aber das Produkt, an dem sie arbeiten, das ist sehr interessant und kann vor allen Dingen auch in die Gaming-Sache interessant werden und auch in viele andere Lebensbereiche. Und zwar geht es hier um AR-Kontaktlinsen, also Alternate Reality-Kontaktlinsen. Du hast dich jetzt die ganze Zeit gefragt, welche News kommt jetzt, ne?
Ja, ich hab die nicht angeschaut, aber ja, ich hätte es ja von der Titelzeile lesen können, als du Mojo gesagt hast. Naja, okay.
Ja, also sehr interessant. Warum dieser Zusammenschluss jetzt? Also Mojo Vision kommt eher aus dem Bereich der Mikroelektronik und die haben auch schon Prototypen erstellt zum Beispiel, aber die kennen sich mit der Kontaktlinsenproduktion als solches nicht so gut aus. Und da kommt jetzt die Firma Minicon ins Spiel. Das ist ein Kontaktlinsenhersteller, die jetzt quasi mit denen zusammenarbeiten, die konzipieren die Kontaktlinsen und Mojo Vision die Technik, die drin steckt. Und was sie vorhaben, beziehungsweise was teilweise jetzt schon funktioniert hat, das ist sau interessant. Und zwar, wir kennen das ja von VR-Brillen, AR-Brillen, das ist ein bisschen clunky. Bei AR, dann hast du immer noch irgendwie eine Klarsichtscheibe und das ist alles ein bisschen groß, sage ich jetzt mal. Und was die halt machen, ist diese komplette Linsentechnik in die Kontaktlinse reinzupacken. Mhm. Das heißt, dass du die Kontaktlinsen reintust, das ist auf der Webseite zum Beispiel vorgestellt, beim Radfahren die Kontaktlinsen rein und dann kannst du dir unterwegs die Richtung anzeigen lassen, die Geschwindigkeit auf dem Fahrrad anzeigen lassen und solche Dinge. Was die tatsächlich inzwischen geschafft haben, ist zum einen entsprechend funktionierende farbige LEDs in die Kontaktlinse reinzupacken, die angesteuert werden und die auch leuchten, die man auch sieht. Also das scheint schon zu funktionieren. Aber damit man das auch richtig fokussieren kann und auch weiß, wohin derjenige blickt, der die Kontaktlinse aufhat, ist es notwendig, ein Eye-Tracking zu machen. Also nachzugucken und auch nachzubilden, die Technik wissen zu lassen, wo schaut derjenige jetzt gerade genau hin. Es gibt es als große Aufsätze, so als Helm mit mehreren Kameras zum Beispiel. Das wird sehr oft auch in der Psychologieforschung eingesetzt, dass man dann sieht, wenn sich jemand ein Video anguckt oder halt in der Gegend rumguckt, wo er gerade hinfokussiert mit den Augen. Und das haben sie geschafft, anscheinend. Inwiefern sie es schon geschafft haben und inwiefern das noch Projekt ist, das kann ich nicht genau sagen. Aber zumindest im Prototyp scheint es schon geklappt zu haben, dass diese Technik in die Linse reinzupacken. Und das ist phänomenal.
Mhm. Klingt sehr spannend, ja.
Man macht es dann natürlich ganz anders, wie man es von außen macht. Man ist ja relativ nah am Auge dran. Aber voll interessant. Es ist im Moment quasi so gebaut, dass hinten eine Linsenhülle drauf ist, vorne eine Linsenhülle drauf ist, dazwischen eben die Mikroelektronik verbaut ist und dann darüber, damit es nicht komisch ausschaut im Auge, dann nochmal wie bei einer farbigen Kontaktlinse ein Aufdruck mit der Iris, weil sonst schaust du aus wie, keine Ahnung wer. Dann haben wir Terminator-Augen. Finde ich sehr interessant. Gibt sehr, sehr, sehr viel Raum, was man potenziell damit machen kann. Man stelle sich allein nur nicht nur auf AR bezogen, sondern auch auf VR bezogen. Wenn du VR-Kontaktlinsen machen könntest, das wäre der absolute Hammer. Nichts mehr groß und sperrig. Es tun sich dann natürlich noch andere Probleme auf, weil wenn so eine Kontaktlinse kaputt geht, ist es ein bisschen komplizierter, als wenn irgendwas an einem VR-Headset kaputt geht. Dann ist natürlich die Frage, wird natürlich jetzt erstmal auf Standardlinsen gemacht. Die kann dann natürlich nicht jeder tragen. Wenn man eine Hornhautverkrümmung hat, ist das immer schwierig mit Kontaktlinsen. Es gibt Leute, die vertragen keine Kontaktlinsen. Die werden wohl auch nicht so dünn sein wie die typischen Sehkorrektur-Kontaktlinsen. Da ist ja noch eine Elektronik dazwischen. Da wird es dann noch mehr geben, die es vielleicht eher nicht vertragen könnten. Also viele Sachen, an die hier noch gedacht werden muss. Im Chat heute fand ich als Einwurf auch sehr nett. Ja, und wenn wir dann Prüfungen schreiben in der Zukunft, dann wird nicht nur geguckt, hast du irgendwo ein Smartphone liegen, dann wird nicht nur deine Tasche durchsucht, dann wird noch das Auge angeleuchtet, ob du eine Kontaktliste drin hast.
Ja.
Aber ja, natürlich, könnte sein. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also im Moment funktioniert es farbig, Bilder darzustellen anscheinend. Die Auflösung ist jetzt noch nicht so der Hammer, natürlich. Und responsiv ist es wohl schon. Aber halt noch nicht so, dass du jetzt sagst, oh, so und so viel Bilder pro Sekunde, sondern da geht's dann schon eher um Einzelbilder, einzelne Datendarstellung und so weiter. Der Hauptfokus ist jetzt quasi noch darauf, das entsprechend scharf darzustellen und die Kommunikation, du brauchst noch ein zweites Gerät dazu, ein zweites Variable, das aber im Prinzip dadurch, dass das eh nicht direkt miteinander verkabelt ist, weil wie denn, sondern funklos, also über Funk halt dann funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, welche Technologie sie benutzen, aber ich vermute entweder Funk oder sowas in die Richtung, vielleicht Bluetooth. Aber ich glaube eher Funk, weil das zuverlässiger ist, sich weniger kabbelt mit anderen Sachen.
Ja, also hier in dem Artikel steht irgendwas von einer 5 GHz Funkeinheit. Das war der Prototyp.
Genau. Also auch hier den Funk noch zu optimieren zum Beispiel. Plus das Gerät, was man dazu noch braucht, das ist im Prinzip, also man könnte jetzt ein Smartphone dazu nehmen, die wollen ein extra Gerät dazu machen. Das könnte man dann zum Beispiel, keine Ahnung, als Haarklammer tragen, als Kette, als was weiß ich was. Da ist ja die Form dann auch nicht festgelegt. Hauptsache, man kann es halt auch irgendwie an sich anbringen, ohne großen Umstand.
Das sollte dann wahrscheinlich das kleinere Problem bei der Entwicklung sein.
Ja, das ist eher ein Designproblem als ein anderes. Finde ich sehr interessant. Wie gesagt, seit 2017 wird es schon geforscht. Es ist natürlich auch noch nicht erwerbbar oder sowas. Es ist immer noch in der Forschung. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt.
Wirklich sehr spannend.
Ja.
Oh.
Gut. Und dann, hätte ich gesagt, können wir ja gleich schon mal dazu übergehen, dem bei uns nicht physisch vorhanden, also ist eigentlich nicht physisch vorhanden, wir reden ja nur über Chat, aber den bei uns gerade auch im Chat nicht vorhandenen Mo hier seinen Platz zu lassen, über die Game Awards 2020 zu sprechen. Mats ab, oder wie das heißt? Jo.
Genau.
Haha, vielen Dank für die gekonnte Überleitung, wie auch immer sie lauten mag. Ja, dann werde ich doch einmal mal über die The Game Awards reden. Ich will immer so Video Game Awards reden. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, vielleicht mal vorerst zusammengefasst. Hat halt dieses Mal starken Charakter einer Direct. Also deutlich mehr dieses eine Person redet, Stage im Hintergrund. Einfach Corona-bedingt. Das heißt, keine 20.000 Leute. Woo, Xbox, yay. Und ja, und es war unfassbar zäh. War über 3 Stunden lang. Ich habe es mir alles komplett angeguckt. Ich habe mir die Aufnahme geguckt, das war jetzt nicht live mitten in der Nacht, aber ui, selbst beim Durchskippen war schon teils anstrengend, weil es halt, wenn man nett sein will, ist es eine große Bandbreite an Spieler hat, vor allen Dingen dann auch Mobile und sowas. Ja, aber da gehen wir gar nicht so tief rein. Ich fasse es mal zusammen, einfach mal chronologisch. Eben in der Pre-Show einiges zu sehen, unter anderem Devolver-Spot vor Devolver Game of the Year Awards, wo einfach die Charaktere aus der in E3-Präsentation ja auch kennt, oder Anführungszeichen nur E3-Präsentation. Und da wurde dann Loop Hero vorgestellt, was halt wirklich nach so einem DOS-Dungeon-Grinder irgendwie in diese Richtung, also es ist optisch halt doch stark hier irgendwo zwischen Amiga und DOS-Zeit, als danach. Ja, es könnte interessant sein. Ja, ein paar andere Sachen, was vielleicht einzige, was ich aus der Pre-Show noch hervorheben werde, ist einmal Sea of Solitude's Director's Cut, was aktuell nur für Switch angekündigt ist, Frühjahr, Sommer diesen Jahres. Und sah richtig gut aus. Sea of Solitude hatte ja einige Kontroversen. Die einen fanden es richtig geil, die anderen nicht so geil. Und jetzt einfach nochmal mit besseren Sprechern, besseres, ja, einfach alles irgendwie soll ein bisschen besser sein. Und ja, da denke ich und hoffe ich, dass nochmal ein etwas runderes Spiel kommt, was ich dann auf jeden Fall auch spielen werde. Weil das, was ich jetzt auch im Trailer gesehen habe, so mit Sprecher und so, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kommen wir zur Hauptshow. Automata war ja ein Riesenerfolg. Jetzt gibt es eben von Nier 1 das Remaster, was ja immer so ein heimlicher Geheimtipp war, Quatsch, halt so einfach ein Geheimtipp war und dann über die Jahre dann halt sehr beliebt wurde. Und jetzt gibt es eben das Remaster, da gab es schon auch schon Livestream von den ganzen Entwicklern, Sounddesign, was auch immer. Das war schon sehr cool, da hat man aber es auch schon gesehen und jetzt halt most the same. Sieht halt auf jeden Fall gut aus, freue ich mich auch drauf, bin gespannt, wie es dann final ist. Noch ein paar andere Sachen. Ja, es war alles noch Pre-Show, wenn ich es richtig sehe. Okay. Dann das Meme des Tages mit, was war das erste? Sephiroth wurde, also der Final Fantasy VII-Charakter, One Wing Angel Sephiroth, wurde angekündigt für Super Smash Bros. In einem wirklich ziemlich coolen Trailer für Smash Bros. Verhältnisse. Das war richtig cool. Dann erste Überraschung oder eine der wenigen Überraschungen, so rum eher. Also es war eine sehr überraschungsarme Game Awards Show. Perfect Dark von The Incinitive. Also das First-Party-Studio von Xbox wurde angekündigt mit einem völligen Blah-Trailer. Ich dachte erst so ein bisschen an Prey oder so. Also einfach so, ja, ist hübsche Grafik und da ist irgendwas, aber das kann jetzt alles von Hitman bis Prey bis irgendwas First-Person, Third-Person, Shooter, irgendwas sein. Und das sah jetzt halt noch First-Person-Shooter aus und ja, bin gespannt. Aber habe jetzt keine Erwartung darin. Habe eher das Gefühl, dass es vielleicht ein cooles Spiel ist, das wieder kein Mensch kaufen möchte. Dann Back 4 Blood von den Machern von nicht Fears for Tears. Das war die Band. Left 4 Dead. So, alles mit einer 4. Wunderbar. Sah ganz nett aus und ist eins von 35.788 4-Player-Multi-Irgendwas-Dingern. Also danach kommen Scavengers, das ist ja auch ein Multiplayer. Danach kam Hood, ist auch 4-Player, obwohl Hood ja durchaus noch eine eigene Optik hat. Ja. Dann kam The Callisto Protocol, was faktisch einfach nur, wie will man es bezeichnen? Dead Space. Ja, eigentlich ist es nur Dead Space. Also es sah erstmal nach Dead Space aus, sah sehr cool aus. Und wurde auch immer wieder Dead Space. Und ja, könnte cool sein. Dann kam Warhammer 40k Darktide, was mich persönlich gar nicht so sehr angesprochen hat. Also es war, ich hatte eigentlich richtig Bock drauf, bin aber eher so der Ultramarines-Typ. Und das sah eher so nach, ja, ich bin nicht tief genug in der Lore drin, um das zu sehen, aber die Charaktere waren erstmal ein bisschen komisch, Grafik sah ganz gut aus, warten wir ab. Dann kam Open Roads, oh, das sah spektakulär geil aus. Annapurna war unter anderem dabei, sind die Publisher, ich schaue, wer das gemacht hat. Fulbright, genau. Fulbright, Annapurna und Mats, also die Macher von Gone Home und Tacoma. Und ja, das Interessante an Open Worlds, was nächstes Jahr erscheinen wird, ist halt so, ist so eine Art 3D-Grafik und 2D-Charaktere und das sieht wunderschön aus, muss man einfach sagen. Hervorragend. Disco Elysium, Final Cut kommt da noch. Das wollte ich auch immer mal spielen. Ja, ein Dragon Age 4 wurde angekündigt, was so irgendwie Charaktere aus den Vorgängerteilen hat. Was ich ein bisschen schade finde, ich dachte, jetzt kommt man mal wieder so ein bisschen irgendwo anders hin. Und sah ein bisschen steampunkig aus, das Ganze. Ja. Endless Dungeon. Ja, ganz nett. Genau. Nächste wirklich interessante Spiel war dann erstmal Season. Ein wirklich sehr generischer Name, was aber wirklich ein schönes Spiel ist. Sieht so ein bisschen halt so sehr hübscher Walking Simulator anscheinend, in Anführungszeichen. Also nicht Walking Simulator, war schon Third Person, aber halt in diese Richtung auf jeden Fall und ja, könnte sehr, sehr spannend werden. Dann haben wir noch die ganze Ark-Nummer. Das war sehr spektakulär. Ich sitze da so und auf einmal Vin Diesel. Otze. Ja, noch ein bisschen rumspekulieren, bis ich dann, also man sieht Vin Diesel mit einem Stamm durch die Gegend rennt, unter anderem mit einem kleinen Mädchen. Auf einmal kommen so ja, komische Monstergegner. Musst du ein bisschen an 13. Krieger denken. Ja, die werden dann angegriffen und dann kommt auf einmal ein T-Rex mit Stacheln am Rücken Viele wissen jetzt schon, wo die Reise hingeht. Ja, ist halt Arc 2 mit Vin fucking Diesel. Wie und was und wo, keine Ahnung, niemand weiß es. Auf jeden Fall, teilweise sah der Trailer wunderschön aus und teilweise waren die Animationen so wirklich so, oh, cool, yeah, PlayStation 2 hat angerufen. Sehr, sehr komischer Trailer. Dann wurde noch die Animationsserie dazu angekündigt mit Kurt Russell und einem Haufen anderer Leute, wo du denkst, what? Und dazu auch ein Trailer, der jetzt auch für mich jetzt ein bisschen egal aussah. Ja, Elite Dangerous, Odyssey, Outriders, Fist etc. Egal, Evil Dead, wieder 4-Player, Koop, irgendwas. Aber das Setting halt im ersten Evil Dead, trotzdem im ersten und zweiten, die gesehen haben, wissen, was ich meine. So in diese Richtung geht das dann zu viert und dann geht man raus, ein Monster und ja, Evil Dead, cool. Das ist ein Goblins Remake. Sah mies aus. Flight Simulator war egal. Gibt's noch irgendwas? Ja, ganz wichtig. The Elder Scroll Oblivion. Quatsch. The Elder Scroll Online Oblivion kam. Ja, okay. Nobody cares. The Elder Skyrim ist jetzt im Game Pass drin. Also auch dieses Mal wieder irgendwie gar Skyrim reingekriegt. Einer meiner Highlights war auch noch davor, It Takes Two. Ist ja von diesen komischen Typen. Ich gucke jetzt nochmal genau, wie sie heißen. Soll am 26. März erscheinen. Ist von Hazel Light. Die hießen das Spiel davor. Gott, es fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall haben sie dieses andere Koop-Spiel Vorfeld gemacht für die PlayStation, wo man aus dem Knast raus muss. Das war auch so ein Koop-Ding und jetzt noch mehr. Jetzt ist es aber deutlich bunter. Also es gibt, Story ist halt witzig, wo so ein Paar, was sich auseinandergelebt hat, landet auf einmal in dieser Fantasy-Welt, wo man im Koop das lösen muss und die müssen halt zusammenfinden aus Story-Twist. Wieder und das könnte ziemlich cool sein. Sah spielerisch sehr gut aus. War wunderschön irgendwie. Also ich mag den Look so ein bisschen American McGee's Alice ohne Dreck, würde ich jetzt mal sagen. War wirklich schön, schön gemacht. Also eins der absoluten Highlights dieser ganzen Veranstaltung. Ja, alles andere lasse ich mal außen vor. Evil West habe ich noch gesehen, das ist von den Machern unter anderem von Shadow Warrior, das ich sehr, sehr liebe. 1 und 2 ist faktisch, ja, Evil West ist einfach wilder Westen mit Monstern aller, ja, irgendwas zwischen Doom und, ja, vielleicht so ein bisschen Bloodborne, sowas in diese Richtung, nicht ganz so drastisch vielleicht, aber ja, sah auf jeden Fall cool aus, ne? Cooler Typ mit coolen Waffen, im Western-Cyberpunk-Look. Könnte auf jeden Fall was Gutes werden. Shadow Warrior hat sich auch sehr schön gespielt immer. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch Mass Effect Will Continue. Das heißt, da war der Trailer zu sehen. Man hört so eben nach dem Ende von Teil 3, ohne zu spoilern, so in diesem Bereich. Ja, sah sehr cool aus, auch wenn man nicht wirklich was geht. Freue ich mich auf jeden Fall, dass Mass Effect weitergeht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie was vom Remaster zeigen. Da warte ich ja drauf. Da freue ich mich auch sehr drauf, auf Remaster alle drei Teile mal durchzuzocken. Andromeda würde ich mir stecken und mir vielleicht eine Story-Zusammenfassung geben, aber das juckt mich ja so gar nicht. Wie die meisten nicht. Ja. Aber ja, zurück und das war es eigentlich schon. Das war das ganze Ding. Es war zäh. Ich habe, was ich... Vollgeist und so ein Kram, alles übersprungen. Viel Mobile auch drin gewesen. Vielleicht da noch erwähnenswert für mich ganz persönlich Just Cause Mobile. Das kann nichts werden, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber ich war doch sehr erstaunt. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Zusammengefasst, guckt es euch nicht an. Guckt euch zwischendrin die Trailer an, die es ja auch schon so mittlerweile gibt oder das, was sich davon interessiert, guckt euch darüber an. Aber jetzt original über 3 Stunden den Kram anzugucken, nope, nicht machen. Lohnt sich nicht. Lohnt sich vielleicht nächstes Jahr wieder. Aber dieses Jahr war es echt zäh und hat echt, obwohl ich gar keine Zeit habe, echt lang gedauert. Ja, Dann danke für die Aufmerksamkeit und ich gebe zurück wieder an die Zentrale. Vielen Dank.
Ja, und da sind wir schon wieder und...
Wollen wir zu den zwei Hauptthemen kommen?
Vor allem das eine Thema, das vielleicht jetzt nicht so viele Leute interessiert, das sie aber interessieren sollte.
Ja.
Und möglichst knapp zusammenzufassen und ein bisschen auf die Implikationen einzugehen. Und damit meine ich Nvidia. Ja, ich habe gesagt, ich rede nicht über diese Pixelschubsgeräte. Aber es geht hier gar nicht um das Produkt per se, sondern es geht um die Art, wie Nvidia, sagen wir mal, mit der Presse oder mit wie sie sich selber sehen. Also dieses, wenn du mir nicht sozusagen spurst, dann gebe ich dir eins drauf. Angefangen hat es nämlich damit, dass wir wissen, die ganzen, ich sag's jetzt trotzdem, Grafikkarten sind rausgekommen. Jeder Kanal, jede Seite, sonst was haben Tests gehabt und Nvidia hat im Marketing ganz stark auf ihr Raytracing und ihr ganzes Zeug immer Raytracing, Raytracing, Raytracing. Jetzt haben dann diverse und vor allem auch ein Kanal und zwar Hardware Unboxed, das ist ein australischer Kanal, die auch immer sehr detaillierte Reviews machen. Die haben da halt dann auch mal gemeint, so nach dem Motto, ja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber nach aktuellem Stand ist das Raytracing und das Ganze interessante Technologien, aber es gibt halt einfach kaum Spiele, die das nutzen. Also haben sie gemeint für die Entscheidung, also erstens, wenn es einen interessiert, okay, dann kaufst du dir so eine. Andererseits, wenn du sagst, kann ich relativ drauf verzichten, dann ist es egal. Und dann kannst du auch sozusagen die AMD-Variante nehmen, weil die sind teilweise sogar schneller und günstiger. Okay.
Finde ich auch relativ realistischer Ansatz, weil wenn jetzt sowas hast, okay, ich kann jetzt nicht mich als Ausgangsdings nehmen, aber auch jemand, der gern Spiele spielt, will nicht immer unbedingt nur die Blockbuster-Spiele spielen, sondern eben auch viel anderes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer Grafikkarte schaue, ist ja wichtig, wie funktioniert das für das, was ich spiele. Und wenn ich jetzt die, keine Ahnung, drei Spiele, die das unterstützen, sagt, okay, die will ich eh nicht spielen oder nur eins davon. Oder mir ist es wichtiger, dass es bei den anderen Spielen, die ich sonst spiele, besser läuft, halt einfach irrelevant.
Genau, das war halt eben, wie du sagst, vollkommen realistisch und auch sinnvoller, weil die machen ja die Reviews nicht für den Hersteller, sondern für ihre Zuschauer, für ihr Publikum. Und die wollen ja entsprechend sinnvolle Empfehlungen geben. Ich meine, meiner Ansicht nach gibt es derzeit zwei Spiele, die Raytracing gut nutzen und das ist Control und Cyberpunk. Bei allem anderen sagst du, das ist halt nur so ein paar Spiegelungen mehr, toll. Dafür hast du ungefähr die Hälfte an Frames. Das ist nämlich genau der Punkt. Genau, dann kam die neueste Grafikkarte raus, die 3060 Ti. Und der hat schon gemeint, komisch, wir kriegen kein Testexemplar zugeschickt. Naja, okay. Hat er eine E-Mail geschrieben, wann er denn damit rechnen kann. Also einfach nur so ein bisschen nachgefragt. Gab's keine Antwort. Ja, dann hat er... den Test hat er schon gemacht, da ging's um irgendwas anderes, da hat er mal nachgefragt. Und auf jeden Fall kam nie Antwort. Und auf einmal hat er von dem Global Director PR GeForce eine Antwort bekommen. Und der ganze Brief, der war, also da waren so Sachen drin, mal so, ja, wie sie sind der Meinung, also sie sind sozusagen entwickeln da die führenden Technologien, die zukunftsweisenden. Und sie setzen sich da quasi für den Fortschritt und für die Innovation bei Games ein und sowas. Und wir, Nvidia, die Gamer und überhaupt sozusagen die ganze Industrie scheinen das anders zu sehen als sie, dieser Kanal. Denn sie teilen wohl diese Vision nicht. Und aus dem Grund quasi werden sie jetzt keine Exemplare mehr bekommen. Sie können aber trotzdem mit den Kartenpartnern, also den so MSI, Asus und sonst was, zusammenarbeiten und da weiter was bekommen. Aber die Founders Edition, also die direkt von Nvidia, die gibt's jetzt nimmer. Aber wenn sie sozusagen ihre redaktionelle Einstellung ändern würden, könnte man da mal wieder drüber reden.
Der freundliche Hinweis, mach so, wie ich's will, sonst Hahn zu.
Genau das. Und das war halt, da war es nicht mehr durch die Blume, das war schon so richtig. Also das ging dann natürlich, auf Twitter hat er das gepostet und dann waren gleich andere, also Linus Sebastian von Linus Tech Tips, was ja so mit der größte Kanal ist, den es so gibt. Ich glaube, die haben 12 Millionen Abonnenten und solche Sachen. Der hat das auch mitbekommen und hat dann den gleich mal kontaktiert, so nach dem Motto, hey, der hat dann auch das in einem Video aufgearbeitet und der hat dann gemeint, so, Moment, das klingt alles ganz seltsam, das kann doch irgendwie nicht stimmen. dann hat er, vergessen wie er heißt, ist auch so ein Steve halt, und hat er dann die E-Mail bekommen und die Lionel Sebastian und Luke, ja, ist ein kanadischer Name, also französisch-kanadischer Name, den will ich jetzt nicht aussprechen, aber die haben immer so eine wöchentliche Live-Show namens die Van Show und da reden sie halt über so aktuelle Themen. Und da hat er, der Lionel Sebastian, also ich habe den noch nie so wütend gesehen, der hat diese E-Mail zerlegt. Der hat sich aufgeregt, weil er hat gesagt, das ist im Endeffekt, was halt rauskommt, ist eben dieser Punkt, dieser letzte. Also nicht nur, dass halt das überhaupt so ziemlich herablassend formuliert war und alles Mögliche, sondern dieser letzte Punkt ist ja eben ein direkter Angriff, eben, wie du sagst, mach's wie ich, sonst gibt's nichts. Und dazu muss man sagen, diese Testexemplare, das geht jetzt weniger darum, dass die, also gerade die größeren Kanäle, die brauchen das Testexemplar nicht, weil es wegen Geld oder so. Da geht es um zeitliche Faktoren. Dass zum Release-Tag auch wirklich die Tests draußen sind, bevor sie es kaufen können. Darum geht's. Weil sowas wie Linus Sebastian, so, also Linus Tech Tips, die brauchen, die sind nicht darauf angewiesen vom Geld her, dass die jetzt eine Karte für 700 Euro schicken oder so. Das ist denen wurscht.
Nee, das ist im Prinzip vom Vorgang her dasselbe wie bei einer Games-Redaktion, dass die vor Erscheinen eines Spiels eine Spieltestversion schon haben oder reinspielen können. Das ist ja im Prinzip das, worum es hier geht. Es geht ja nicht darum, dass sie es nicht kaufen können oder nicht.
Ja, wie du sagst, das ist halt so ganz klassisches, typisches Vorgehen im Produktjournalismus. Ob das jetzt Tech ist, ob das Spiele sind oder sonst welche anderen Sachen. Ganz normal. Und es ist ja auch so, per Vertrag bleibt ja dieses Produkt im Besitz, neben Eigentum des Herstellers. Das heißt, die könnten jederzeit sagen, schickt uns das bitte zurück. Manche machen manche nicht, vollkommen unterschiedlich. So, aber genau darum geht's ja gar nicht. Eben, dieses Tanz nach meiner Pfeife oder wir drehen dir quasi den Hahn zu, ist halt der Punkt. Also der Faktor ist halt so, sie werden so hingestellt, als würden sie absichtlich AMD bevorzugen, also sozusagen von AMD geschmiert. Das ist eine. Was aber eine weitere Implikation ist, wenn jetzt irgendjemand anderes, egal welcher, besonderen Augenmerk eben auf diese Technologien setzt, also viele Tests für Raytracing macht über dieses oder dieses DLSS oder was auch immer, dann bleibt bei vielen Zuschauern hängen, Moment, der macht es so, wie er Nvidia will, der ist doch bestimmt von Nvidia geschmiert. Also im Endeffekt ist es nicht einfach nur ein Angriff auf diesen einen Kanal. Das ist ein Angriff auf die Integrität aller. Und das funktioniert genauso wie bei uns jetzt bei einer Webseite wie jetzt eben Computerbase. Die kriegen auch Testexemplare. Tatsächlich machen die ganz wenige Tests mit Raytracing, also die fallen auch nicht so unbedingt in die Kategorie, wobei sie immer gerne als Nvidia-Base beschimpft werden oder AMD-Base. Das ist eigentlich vollkommen egal, was halt gerade besser abschneidet.
Das typische Problem.
Ja, das haben die alle. Das ist egal, was jetzt gerade irgendwie besser dargestellt, dann kommen wieder die Fanboys und ja. Ja. Aber genau das ist halt dieses Problem. Und das hat aber jetzt eben so große Wellen geschlagen, weil jetzt wirklich nicht nur Linus Tech Tips, dann Chase2Sense, was auch ein großer YouTuber ist und auch viele kleine haben Videos dazu gemacht. Das hat jetzt dazu geführt eben, dass dann anscheinend irgendjemand bei Nvidia doch ein bisschen kalte Füße bekommen hat und sie haben das alles wieder rückgängig gemacht. Mit so einer, ja, die erste Entschuldigungsmail war schon ein bisschen komisch. Ja, das ist wahrscheinlich sozusagen Lockdown-Fatigue, also Erschöpfung wegen der ganzen Lockdown-Pandemie-Angelegenheit. Deshalb war diese E-Mail so blöd formuliert sozusagen. Ja, sehr glaubwürdig.
Nun sagen wir mal so, ich glaube jetzt nicht, dass das so toll abgesegnet war, weil das war einfach dumm.
Es gab auch die Spekulation, dass das vielleicht einer aus dem Team gemacht hat, dem weitergeleitet hat, so nach dem Motto, schreib mal deinen Namen drunter und schick's weiter. Und der gar nicht genau drauf geschaut hat. Gab es jetzt von den jeweiligen Kanälen auch die Spekulation, also direkt von Hardware Unboxed sogar die Spekulation. Also so nach dem Motto, was halt so dämlich ist. Es ist aber halt auch so, vielleicht ist es bloß Nvidia mal wieder so ein bisschen das Wasser ausloten, was passiert.
Kann natürlich auch sein, so, wir probieren es jetzt und vielleicht funktioniert es ja. Das kann natürlich auch sein, das ist möglich. Aber gerade so, wie sich das jetzt entwickelt hat, haben sie sich ja doppelt ins Knie geschossen, meiner Meinung nach.
Was auch exakt die Formulierung von Gamers Nexus war.
Ah ja, okay, gut.
So ungefähr in beide Beine geschossen. Also das war ein anderer großer Kanal. Die wollten auch noch ein Video dazu bringen. Und der Steve, also Tech Jesus, die ist Steve Burke, der kann wunderbar sarkastisch bissig sein. Darauf freue ich mich schon. Ja, also im Endeffekt ist jetzt die Angelegenheit an sich aufgelöst, weil die Situation ist quasi wie vorher, aber halt eben eigentlich doch nicht. Und weil halt gerade dieses sozusagen, erstens Damoklesschwert, gerade kleinere, die haben gemeint, sie haben ganz viel Anfragen von kleineren Kanälen bekommen, so nach dem Motto, die jetzt Angst bekommen haben, ob sie jetzt nicht die Nächsten sind, die halt den Bannhammer bekommen.
Die dieselbe E-Mail vielleicht kriegen. Hm?
Ja gut, aber die wissen jetzt halt, was sie machen können.
Veröffentlichen, ja.
Ja, und vor allem sich an die Leute wenden, die da sich stark eingesetzt haben, weil das ist nämlich, sowas geht einfach nicht. Und ja, da bin ich mal gespannt, aber ich glaube eher, dass jetzt in der nächsten Zeit, da sie schön mal die Füße stillhalten werden, denn ja, es hat jetzt in dieser Nische sozusagen viel, viel Aufmerksamkeit gehabt. Aber erstens, Mo hat es ja auch schon gesagt, finanziell macht es keinen Unterschied, weil die Karten sind sowieso alle ausverkauft. Und bis es wieder was gibt...
Ist das schon längst vergessen?
Genau, das Gedächtnis der Menschen ist kurz. Da sind jetzt vielleicht ein paar dabei, die jetzt dann angepisst sind und nie mehr eine Nvidia-Karte kaufen für die nächsten 1 bis 2 Monate. Und, na aber, ja, ich glaube, es wird nicht viel ausmachen. Intel hat auch schon Sachen abgezogen.
Ich meine, das Interessanteste ist ja, das ist ja theoretisch... ihr gutes Recht, das zu machen. Zu sagen, okay, wir möchten das nur dahin schicken, wo der Test gut für uns ausfällt. Das können die machen, weil das ist ja nur von ihnen aus, vom Marketing aus, quasi das, dass es auch unabhängig geprüft wird, damit die Leute eben hier auch Vertrauen auf die Tests zu Nvidia haben.
Genau.
Aber das ist eben genau das Problem. Es ist eben eine große Marketing-Sache.
Das wissen auch alle. Also die Zuschauer sollten es wissen und die Tester wissen es auch. Das ist nämlich so, die testen ja, aber dafür ist halt eben, wie du sagst, das Vertrauen wichtig. Wenn du dem Tester vertraust, dass der unabhängig ist, dann vertraust du auch seinem Urteil, wenn der sagt, das ist ein gutes Produkt.
Ja, weil sonst könnte es eben, wenn wir jetzt sagen, sie hätten das gesagt und hätten das auch so gemacht, wäre ja auch eine Vorgehensweise, die man machen kann, ob das jetzt klug ist oder nicht. Aber das könnte man so tun, freie Wirtschaft und so. Dann ist es quasi so, dass du als Consumer dann sagen müsstest, okay, ich kann keinem Test, der AMD und Nvidia vergleicht und Nvidia hier als Sieger rausstellt, den kann ich nicht vertrauen, solange die Grafikkarte noch nicht öffentlich erhältlich ist. Wenn sie öffentlich erhältlich ist und ich von anderen Quellen, die sie nicht vorab bekommen habe, Tests lese, erst dann kann ich überhaupt eine Aussage dazu treffen. Und das kann ja, ja. Nvidia nicht wollen, dass sie quasi immer nur erst als potenziell schlechter oder weiß nicht, ob sie besser ist oder nicht dasteht, als wie es halt im Augenblick ist, wenn die unabhängigen Tester im Grundtenor sagen, okay, in dem Fall ist jetzt die hier für das besser und die hier für das besser oder die ist im Allgemeinen besser, dann ist das so.
Genau. Also das ist wirklich, ich auch, keiner hat verstehen können, was er eigentlich, die ganze Mail war ja, die fing an wie eine Pressemitteilung. Die haben da so Sachen, Informationen reingepackt, wo jeder normale der sich ein bisschen, also jeder Tech-Channel oder so ein bisschen damit beschäftigt, für die ist es, ja, das wissen die. Das brauche ich nicht in die Mail schreiben. Die Mail klang schon so, als würden sie damit rechnen, dass die veröffentlicht wird. Aber es ist eine ganz absurde Angelegenheit. Auf jeden Fall, wie gesagt, man sollte immer schauen, dass man mehrere Tests, das mache ich auch. Du machst es bestimmt auch, wenn du irgendwas kaufen willst, dann schaust du dir zig Tests an.
Oh ja.
Gehe ich mal davon aus.
Und hier die Top 10 von diesem Jahr und von da und von der Webseite und von den YouTuber und von dem und ja.
Genau. Und so sollte man es auch machen. Man sollte niemals einer Quelle bei sowas vertrauen. Ich werde es ja auch so, wenn ich jetzt hier diese ganzen Artikel da schreibe, ich klicke mich da durch Seiten, Tabellen, Diagramme, weil ich versuche immer möglichst dann das zu empfehlen, wo ich aus der quasi Akkumulation verschiedenster Tests sage, okay, das würde für den Einsatzzweck wahrscheinlich das Sinnvollste sein. Ja, aber da bin ich mal gespannt. AMD hat ja auch früher schon ein paar seltsame PR-Sachen gemacht, aber das war mehr einfach nur normales PR. Und ja gut, die haben auch versucht, den Testern irgendwie einen Blödsinn zu erzählen, wo die dann auch immer sagen, also bitte, wollt ihr mich für blöd verkaufen? Aber, naja, aber das halt, das, so diese direkte Dreistigkeit mit diesem jemanden quasi zwingen, ist vielleicht zu viel, aber stark empfehlen, bitte in Linie zu gehen, sie zu stellen, ordentlich auf ihrer Linie zu arbeiten. Das ist schon neue Dreistigkeit. Wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Dann kommen wir zur nächsten Dreistigkeit, oder?
Ja, machen wir doch gleich weiter mit dreisten Sachen.
Genau, die Dreistigkeit. Die aktuellste Dreistigkeit, die ja wirklich nun fast jeder hier in diesem Bereich mitbekommen hat, Cyberpunk 2077. Ich meine, der eine, also es fängt ja schon damit an mit den ganzen Tests. Da sind wir wieder bei den Tests. Jede Testredaktion hat nur die PC-Version bekommen. Und auch Konsolenredaktionen, wie zum Beispiel GamePro, die haben nur den Zugang zu den PC-Versionen bekommen, weil, und das ist nämlich das, wie sich ja dann herausgestellt hat, gerade die Version auf den Last-Gen, muss man ja sagen, weil Next-Gen, das kommt wahrscheinlich in 6-7 Jahren de facto, weil wir sind ja jetzt schon in der PS5 Xbox Series X-Ära. Also die Version der alten PS4, der alten Xbox One, die laufen ja, also wenn sie laufen, laufen sie beschissen. Ich habe da so Sachen von um die 20 bis 25 Frames rum und solche Sachen. Abstürze, Grafikbugs, alles Mögliche.
Sehr schön war auch ein Video dazu von der GameStar, die auch, also die PS4, es gab ja noch die PS4 Pro, aber von der ersten Generation PS4 eben, sagten, wo du dann teilweise gerade mal 720p Auflösung hast, wenn du dich nicht bewegst. Und dann sowas wie, du siehst keine Gesichter, außer du bist 10 Zentimeter vor dem dran und solche Sachen.
Ja, ja, oh ja. Das habe ich auch schon gesehen. Ganz schlimm. Also, ja. Also, dadurch, dass halt die wirklich nur die PC-Version, die tatsächlich bei den meisten, bis auf so eben ein paar kleine Kleinigkeiten, so Grafikglitches und hier vergisst der NPC mal die Treppe richtig zu gehen, sondern schwebt sie halb runter und solche Sachen. Also, ja, ist ein bisschen blöd, aber es ist nichts wirklich Schlimmes. Also, ich kenne einige, die es mit großer Begeisterung am PC spielen. Ich kenne aber auch jemanden, der sich die PS4-Version für die PS5 gekauft hat, weil die Update kommt ja erst in 2 Monaten. Und der ist nur noch enttäuscht, weil er sagt, so will er es nicht spielen, der grummelt jetzt nur die ganze Zeit im Discord rum und ärgert sich, wenn alle anderen sich freuen, weil er es gerne spielen wird, aber ja.
Wobei die PS4-Version auf der PS5 dann wenigstens besser läuft. Das muss man auch dazu sagen.
Mehr Frames, aber halt genauso beschissen ausschaut.
Ja.
Ja, nee, aber ja, und dann haben sie ja dieses großartige auf ihrem gelben Hintergrund, was ich immer ein bisschen unangenehm für die Augen finde, rausgegeben auf Twitter. Ja, so, sie, was, we should have paid more attention to making it play better on PlayStation 4. Also, sie hätten mehr darauf achten sollen. Ja. Sie wussten es einfach. Das ist halt der Punkt.
Waren nicht sogar die Gerüchte, oder war das sogar bestätigt, ich weiß es nicht, als eben klar war, es kommt nicht im Frühling raus, war nicht die Begründung, es würde auf dem PC eigentlich schon ganz gut laufen, aber man müsste es für die Konsolen noch optimieren. Also das wäre doch dann angeblich genau das, was sie jetzt die ganze Zeit dazwischen gemacht haben in den Monaten.
Ja, da glaube ich mich auch an irgendwas zu erinnern. Das stimmt, ja. Ja, genau. Ja, dann kommen wir dazu. Also sie haben... Genau, der nächste Punkt ist, sie sagen dann, ja, wer damit Probleme hat, der kann es dann zurückgeben auf PlayStation 4 und Xbox One. Also wenn man es digital gekauft hat. Das Problem ist, anscheinend war das nicht unbedingt abgesprochen mit Sony und Microsoft. Denn die haben zwar, wie sie dann selber in so einem Investor-Call noch gesagt haben, ja, das ist wohl falsch rübergekommen, weil wir meinten ja, dass Sony und Microsoft, die haben ja eigene sozusagen Systeme, um eine Rückgabe abzuwickeln. In der Mitteilung klingt es aber für die Spieler erstmal, ja, das ist sozusagen, wenn ich damit davon enttäuscht bin, dann kann ich es zurückgeben. Ja, wenn es den Voraussetzungen entspricht. Das ist ja ähnlich wie bei Steam, da kannst du ja ein Spiel auch zurückgeben, wenn es das noch nicht mehr als 2 Stunden gespielt hast. Und so ähnliche Vorgaben haben halt auch Sony und Microsoft. Ein bisschen anders jeweils, aber vom Prinzip her. Und dann haben sich halt da Meldungen auch gehäuft, dass Leute gerade mit Sony, wo dann einfach denen die Rückgabe verweigert wurde, weil sie halt einfach die regulären Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Und dann wurde halt gesagt, tut uns leid. Und dann wurde darauf hingewiesen, dass ja zwei größere Patches kommen werden, die dann die Funktionalität wiederherstellen werden. Auf einmal liest man online ständig irgendwelche, ja, Haterei gegen Sony und Microsoft, obwohl die ja nichts dafür können, dass die anderen Mist abliefern.
Die können vor allen Dingen auch nichts dafür, dass durch, ich hoffe und nehme an, unüberlegtes Raussagen, ja, dann gibt's halt zurück, wenn es nicht passt, das ist ja kein Problem. Also die haben offensichtlich an die Händler selber gar nicht gedacht in dem Augenblick.
Gedacht.
Oder wenn man jetzt fies ist, vielleicht sogar kalkuliert, hier den schwarzen Peter zugeschoben, zu sagen, naja, dann müsst ihr euch halt an die wenden, dass ihr es zurückgeben könnt.
Ja, wie heißt es auf Englisch so schön? Smokes and Mirrors. Nebelkerzen, Leute, zünden.
Man könnte das durchaus unterstellen. Ich weiß nicht, was ich von beiden glauben soll. Ich sag immer, wenn Inkompetenz eine Erklärung ist, dann glaube ich die immer eher. Also ich glaube, dass es nicht überlegt war. Aber es kann durchaus auch taktisch gewesen sein, weil natürlich klar ist, wenn die sagen, ja, dann könnt ihr das einfach zurückgeben. Die gehen dann zu den Händlern hin. Die haben ihre, wie du sagst, eigenen Policen dafür, wo was funktioniert. Mhm. Und wickeln das entsprechend ab oder halt auch nicht. Wenn sie es jetzt einfach abwickeln würden, dann sähe das gut aus für CD Projekt Red, weil die ja gesagt haben, ja, dann könnte es ja zurückgeben. Und wenn es jetzt wie jetzt schlecht läuft, dann fällt es aber nicht auf die zurück, sondern auf den Händler, weil der es ja abwickeln muss. Das heißt, die haben auf jeden Fall ihre weiße Weste, obwohl sie hier diejenigen sind, die quasi hier ein, wie soll ich sagen, nicht mal ein Versprechen abgeben, sondern im Prinzip nur so weit gehen, da eine Begehrlichkeit zu wecken im Sinne von, ich kann das, es ist angeboten worden, das sollte gehen, auch wenn das halt nicht immer so ist. Das Einzige, was jetzt drin ist, ist, dass die diese E-Mail-Adresse angegeben haben, so wenn der Händler es nicht zurücknimmt, dann meldet euch hier. Und ja, viele Händler sind jetzt dazu übergegangen, quasi nur noch auf diese E-Mail-Adresse zu verweisen.
Mit, wie ich finde, recht. Und genau, was das nächste ist, es wurde dann jetzt auch darauf verwiesen, ja, die müssen ja bei den Konsolen so eine Art Zertifizierungsprozess durchlaufen, dass ein Spiel überhaupt zugelassen wird auf der Konsole. Da ist eine bisschen Misconception sozusagen, also wie die Leute es etwas missverstehen. Diese Prüfung, diese Zertifizierung, die prüft, ob das Spiel per se läuft.
Ich wollte gerade sagen, da geht es doch nur darum, lässt es sich starten und schmiert es nicht alle 5 Sekunden ab.
Genau. Oder und macht die Konsole nicht kaputt. Und solche Sachen. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass die sagen, oh, da ist aber noch ein Bug, den müsst ihr noch ein bisschen fixen. Das ist keine QA. Das sind einfach nur grundlegende Sachen. Oder sind sozusagen die richtigen Buttons an der richtigen Stelle eingeblendet? Und gibt es die entsprechenden, also gibt es halt so ein paar Formalitäten sozusagen, werden abgeklopft. Ob da Bugs drin sind, das wird dann nicht überprüft. Nur weil ich das öfter mal lese, dass da Leute sagen, ja, aber da müssen doch die drauf achten. Nein, der Konsolenhersteller, der achtet nur auf diese Grundformalitäten. Das ist nicht deren Aufgabe.
Ich glaube, der Einzige, der da mehr macht, das ist Nintendo.
Ja, ich glaube auch. Die sind sehr, ja, sie sind sehr streng in der Zulassung, ja.
Ja, also die haben da mehr Kriterien, als, glaube ich, üblich ist. Aber selbst da ist es ja nicht so, dass es überhaupt keine Spiele mit Bugs gibt auf Nintendo-Konsolen. Die gibt es ja auch.
Hm. Ja, also da sind sie momentan schon in einem richtig. Und ich will es trotzdem sagen, ich kenne sehr viele Menschen, die es auf PC mit großer Freude spielen. Aber es sind halt auch Leute, die, sagen wir mal, nicht unbedingt den durchschnittlichen PC haben, sondern eher im gehobenen Bereich.
Bei mir läuft's nicht, sonst hätte ich es auch schon gespielt.
Nee, bei dir ist es.
Da ist Hopfen und Malz verloren.
Anzuraten. Ja.
Aber mei.
Die Grafikkarte würde so die unterste Voraussetzung erfüllen, aber...
Es scheitert an der CPU. Und die ist halt echt weit weg. Aber ist auch wurscht.
Aber stell dir vor, bis es du spielen kannst, da ist es dann auch schön gepatcht.
Ja, das ist angenehm. Also ich würde sowieso grundsätzlich solche Sachen bei Release nicht spielen. Ich habe es mich ja selbst bei anderen, selbst bei kleineren Spielen da zurückgehalten, weil halt einfach die Spiele sind inzwischen so umfangreich, groß und kompliziert in ihrer Struktur, dass immer irgendwas ist. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn man nur einen Monat oder zwei wartet, dann ist das meiste Gröbste schon wieder draußen. Also selbst bei Beyond the Steel Sky, das ja die Fortsetzung ist zu Beneath the Steel Sky, auch wieder Point-and-Click-Adventure, das ist jetzt keine überaus komplizierte Game-Mechanik. Soweit ich das sehe, ist es optisch ganz schön, aber jetzt auch nicht so, wie jetzt so ein Open-World-Spiel zum Beispiel ist, vom Umfang her. Und selbst das hat schon einige Patches hinter sich. Also, ich glaube, das tut halt ganz besonders weh, weil CD Projekt Red vorher so schön großspurig versprochen hat, sie möchte ein fertiges Spiel auf den Markt bringen.
Ja, genau.
Das ist halt das, was das Ganze noch mal so richtig schön Salz in die Wunde reinreibt. Ich würde sogar behaupten, es war vielleicht nicht so klug, das überhaupt für die PS4 rauszubringen. Also auf die im Prinzip Last-Gen-Konsolen, wenn das offensichtlich hier technisch ein Problem ist. Aber es ist klar, sie wollen natürlich jetzt nicht erst mit dem Konsolen-Release warten, bis sie das jetzt entsprechend für die PS5 rausbringen können, weil das ein großer Markt ist. Wenn dann, ich meine, der Release war ja auch noch vorher geplant, bevor die PS5 auf dem Markt gewesen wäre. So weit nach hinten verschieben wollten sie es ja ursprünglich nicht. Also ich kann schon die Entscheidung irgendwie verstehen, aber ich denke, das war das, was unklug war. Ich habe es ja im Vorgespräch mal kurz angemerkt. Es ist ja auch so, bei Witcher 3, da wird sich jetzt kaum noch jemand dran erinnern. Du wusstest es auch nicht mehr, nur so im Hinterkopf. Da gab es ja ein Riesengezeter, weil die Spiele mehr auf die Konsolen optimiert waren und sich so der nicht bestätigte, aber doch sehr hohe Verdacht rausgestellt hat, dass die Grafik angepasst wurde gegenüber früheren Versionen und halt in Anführungszeichen ein Downgrade da war von der Grafik, weil es eben auf der Konsole auch gut laufen musste. Also hier quasi, oh, ihr habt mehr für die Konsole entwickelt und deswegen ist es für den PC jetzt nicht so gut. Das war ein Riesending, das war ein Riesenaufschrei, weiß heute kein Mensch mehr.
Ja, ich erinnere mich, aber ich habe das deshalb, weil ich habe es tatsächlich noch nicht wirklich gespielt.
Also ich habe es auch noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe das erst durchgespielt, Witcher 1, was ich übrigens sehr mag, auch wenn das am Anfang mit dem Klicken bei dem Kampf nervig ist. Aber es wird im Laufe des Spiels besser, weil das nicht das Einzige ist, was du beim Kampf berücksichtigen oder machen musst. Ohne jetzt zu viel dazu zu verraten. Beim 2 habe ich irgendwann abgebrochen. Das muss ich jetzt noch mal spielen, weil das ist halt einfach auf Konsolensteuerung ausgelegt. Und mit der typischen RPG-Maus-Tastatursteuerung ist es eine Krankheit. Ich wollte es mal mit einem Pad noch mal spielen. Und ich möchte es natürlich erst durchstehen, bis ich zum 3. bin. Aber ich habe das noch verfolgt beim Release zu Witcher 3. Und es ist halt wirklich so, wenn du vorige Bilder vergleichst, auch Gameplay-Trailer und dann später vor Release, beziehungsweise nach Release dann, es ist halt sehr Knallbonbon-Optik gemessen mit dem, was es vorher war. Also die haben da mehr an der Optik an und für sich gespielt. Es schaut auch nicht im Detail so schön aus, wie das vorher teilweise bei Vorstellungen ausgeschaut hat. Das kann diverse andere Gründe haben. Das muss nicht damit zu tun haben, dass es auf der Konsole laufen muss, ganz ehrlich gesagt. Aber das war halt das, was als großer Vorwurf im Raum stand und was sich auch hartnäckig gehalten hat, was halt schlecht gegenbewiesen oder bewiesen werden konnte. Also das weiß bis heute kein Mensch, außer die Leute, die es entwickelt haben, wie es jetzt wirklich war. Und jetzt ist es im Prinzip andersrum. Es wurde definitiv anscheinend für PC entwickelt. Und die Konsolen wurden halt im Nachhinein optimiert und das offensichtlich halt auch nicht gut genug.
Mhm. Also ich bin mir auch vollkommen davon überzeugt, dass sie das hinpatchen werden. Es ist halt, der aktuelle Zustand ist halt eben auf den Konsolen echt furchtbar.
Und schauen wir einfach mal der Realität ins Auge. Es gibt inzwischen einfach viel mehr Konsolengamer, zumindest global gesehen, als PC-Gamer. Ich meine, in Europa sind die PC-Gamer noch ein bisschen mehr verbreitet als woanders. Aber der Großteil ist trotzdem Konsolenspieler. Und jetzt ist es gerade so, wie jetzt bei uns. Wir haben gerade den Lockdown, ja. Auch mit nächtlicher Ausgangssperre und so. Was macht man da? Da kommt eigentlich so ein Spiel gerade recht, dann zockt man. Und wenn dann was stört, dann fällt es halt noch mehr auf. Wo du jetzt sonst gesagt hättest, okay, dann spiele ich es halt einen Monat nicht, weil ich habe eh keine Zeit. Sitzt du halt jetzt da, hättest Zeit und denkst dir so,
Ja, da, also die haben ja schon 8 Millionen Exemplare umgesetzt in der Vorbestellerphase. 59% davon am PC.
Hui.
Jo. Also es mag sein, dass insgesamt sozusagen die kernigere, sagen wir mal so, also eher der Spielerkern und auch viele Casual-Sachen halt sehr stark auf Konsole ist, aber so richtig die in den letzten Jahren ist der PC-Bereich wieder sehr, sehr stark gewachsen im Verhältnis. Also Steam und vor allem auch der Indie-Bereich hat da sehr viel gemacht. Also darf man nicht unterschätzen. Also im Verhältnis zu von vor 10 Jahren ist tatsächlich, würde ich sagen, also der PC-Bereich ist so stark wie noch nie.
Ist jetzt die Frage, wie sich das jetzt ändert mit der neuen Konsolengeneration, wenn man sie denn mal bekommt? Vom Anteil her, ich weiß nicht, weil die Generation war jetzt sehr, sehr lange da. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es zum Beispiel auch damit zusammenhängt, wenn du jetzt überlegst, wenn im Prinzip was aktuell als Konsole ist, schon so weit zurückblickt dem PC gegenüber. Und wenn ich jetzt eine PS4 vergleiche, also das schafft ja mein Computer fast, was eine PS4 schafft, und das ist jetzt keine fette Rechenmaschine, dann ist der Umstieg, wenn mir so bestimmte Sachen wichtig sind beim Spiel, wie zum Beispiel Grafik, wie zum Beispiel halt Sachen, wo ich technisch mehr rausholen muss in irgendeiner Weise, dann ist es klar, dass ich dann entweder da umsteigen muss oder halt damit leben muss. Und ich denke, dass diese Zyklen länger geworden sind, ist schon ein Anteil daran. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das ist jetzt reine Spekulation natürlich. Und 40% ist auch nicht zu vernachlässigen, das ist ja viel.
Ja, ja, klar, nee, also da, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Vorbesteller auch mit physischen Datenträgern oder rein digital ist, das weiß ich jetzt nicht genau, stand, glaube ich, in der Meldung nicht drin.
Also wenn, dann auch mit digital, weil auf PC wird ja so viel physisch nicht mehr bestellt, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
so gut wie gar
nichts. Dann würden die Zahlen ganz anders ausschauen. Also,
Nee, ich meine ja, das kann ja sein, weil zum Beispiel Konsolenspieler kaufen öfter noch, also im Verhältnis, also nicht, jetzt inzwischen ist der Shift auch da passiert, aber kaufen halt immer trotzdem noch gern mal ihre Disc, weil es auch noch was bringt, weil du kannst es theoretisch auch weiterverkaufen. Am PC kannst du ja seit Steam quasi nichts mehr weiterverkaufen, auch wenn es das Disc kauft, weil du gibst einen Code ein, das war es im Endeffekt. Dann ist es nur noch ein Plastikding. Also ich kaufe keine Spiele mehr für PC als Disc, weil
ja, eine CD-Hülle, wo ein Code fürs Team drin ist, den braucht man auch nicht kaufen.
Ja, das, genau. Das ist halt das. Und das, ich meine, ich habe es tatsächlich noch ab und zu gemacht vor ein paar Jahren, weil meine Internetleitung so beschissen war. Also wenn ich da so für 50 GB erstmal 2 Tage oder 3 ziehen darf, da überlege ich es mir doch, ob ich mir nicht vielleicht die Disc schnell einlege. Und dann trotzdem 20 GB ziehen darf. Naja. Naja, aber ja, das ist sozusagen die Situation momentan mit Cyberpunk und CD Projekt Red. She is nett. Und für die, dazu möchte ich noch trotzdem nochmal betonen, kein Entwickler, also damit meine ich Programmierer, Designer oder sonst was, also die Leute, die wirklich am Spiel arbeiten, keiner möchte ein Spiel in dem Zustand rausbringen. Das ist nicht die Schuld der Programmierer. Das ist das Management, das ist sozusagen die Führungsabteilung, die hier massiv was verbockt hat. Das will ich dazu sagen.
Ja, unterschreibe ich zu 100%.
Dazu noch was Kleines. Jason Schreier hat ja mal wieder da was. Es gab nämlich ja dieses, bei CD Projekt Red gibt es ein Bonussystem. Also abgesehen davon, dass die jetzt gesagt haben, ist es normalerweise, also ist bei vielen Firmen so, bei Entwicklern, dass sozusagen spezielle Boni ausgezahlt werden, wenn bestimmte Metacritic-Wertung erreicht wird oder solche Sachen, irgendwelche bestimmten Ziele erreicht werden. Und die hatten dann, also das ist jetzt nicht so, die kriegen alle ihren Bonus. Toll, ist also schön, nachdem sie sich irgendwie über eineinhalb Jahre in den Arsch abgearbeitet haben. Die hatten ein Bonussystem, wo die Teamleiter Tokens, also sozusagen so kleine Plaketten, könnte man sagen, verteilt haben, wenn jemand besonders toll war. Und die quasi werden dann umgewandelt in Bonuszahlungen. Das finde ich ein vollkommen absurdes und ungesundes System.
Jein. Würde ich jetzt so nicht sagen.
Okay.
Wie es jetzt dann gehandelt wurde, ja. Das System an sich, nein. Das Problem ist, es lädt zum Missbrauch ein von diesem System.
Das meine ich. Das meine ich. Mir geht es um diesen Missbrauch.
Und das ist dann das Problem. Das System an und für sich ist nicht verkehrt. Das ist ja einfach nur, wie es halt in vieler anderer freien Wirtschaft auch ist. Man sagt, hey, ich sehe jetzt, du hast hier und hier was besonders gut gemacht. Dafür gebe ich dir jetzt das und das. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das Problem ist, dass du das halt völlig unabhängig oder eigentlich sogar negativ sanktioniert, dass du es nicht vergeben solltest, wenn irgendwelche Bestimmungen nicht eingehalten werden oder zu sagen, du hast das jetzt in den Überstunden gemacht, deswegen kann ich das jetzt nicht mit einem Token bewerten oder sowas. Und das war halt genau das Problem. Es hat im Prinzip zu noch schlimmeren Crunch verleitet, wenn man nicht aufpasst.
Ja. Ja, Gott, jetzt bin ich irgendwie auch schon allein durch das ganze Thema angestrengt.
Ja, und wir haben jetzt über 2 Stunden. Eigentlich will ich schon gar nichts mehr erzählen, weil das wird zum Schneiden ja noch furchtbar.
Nee, machen wir nichts mehr. Nur noch ein kleiner, etwas schönerer Abschluss für das Cyberpunk-Thema. In Cyberpunk sind überall Dildos verteilt.
Ach ja.
Und zwar zu viele Dildos. Also da, wo sie auch nicht hingehören, wo sie einfach keinen Platz haben und einfach ständig überall zu finden sind. Anscheinend ist es nämlich da, gibt es da ein Problem oder ein Bug bei der eben Verteilungsroutine. Und es wird wohl einen Patch geben, um die Anzahl und zu verringern der verteilten Dildos. Und auch, dass sie dort sind, wo sie mehr Sinn ergeben. Also nicht hinter irgendwelchen Kisten auf der Straße sozusagen.
Gab's nicht auch, das hatte ich jetzt öfter gesehen, übrigens schön Geschlechter verteilt, Glitches, dass du dann zum Beispiel die Brüste durch die Kleidung durchsiehst oder dass das beste Stück vom Mann durch die Kleidung durchgeht. Es ist herrlich. Ja. Das sind die Art von Bugs, die finde ich einfach lustig.
Genau, das ist, es gibt auch so wunderbare Sachen, dass beim Autofahren oder auch Motorradfahren die Figur ab und zu in T-Pose, das ist sozusagen die Standardpose, wenn die halt für so Prototypen, wo die halt so die Arme ausstrecken und einfach nur blöd rumstehen, dass sie quasi in T-Pose ohne Unterhose auf einmal sind. Das ist sozusagen so, bei Gamers Nexus haben sie es gezeigt, wo da halt der Typ quasi auf dem Motorrad steht ohne Hose und so die Arme von das. Ja. Eben sowas, solche Glitches. Die machen doch Spaß ab und zu. Das ist doch okay. Also nicht okay im Sinne auf Dauer, aber wenn es mal so vorkommt, dann ist es eher was zum Lachen als.
Das ist auch was im normalen Bereich, finde ich. Das passiert ja.
Ja, eben.
Mein Gott, dass eben. Hier irgendwo ist irgendwo eine falsche Verknüpfung. Ja, mein Gott, das ist ja im Prinzip auch schnell wieder weggepatcht. Aber ja, also Das ist schon schön. Oder auch das vom Gunnar, was er geschrieben hat.
Ja, genau.
Auf
genau.
Twitter, glaube ich, hat er es ja geschrieben. Und im Discord hat er den seinen, du glaube ich sogar auch noch.
Ja, ich habe es vorher gepostet.
Ihn gepostet, wo irgendjemand einen kleinen Chip, also eigentlich einen kleinen Chip aus seinem Hirn nimmt. Und dann ist es aber kein kleiner Chip, sondern einfach eine Pistole.
Ja, die er sich aus dem Kopf zieht.
Eine komplette Pistole, die er quasi so zwischen seinen Augen aus dem Hirn holt und dann auch in der Hand hat zwischen zwei Fingern.
So, genau. So ehrlich. Das habe ich tatsächlich auf Twitter auch schon von mehreren Leuten gehört. Anscheinend ist der relativ verbreitet, der Bug.
Das ist wunderschön. Das finde ich genauso schön wie die herumliegenden Dildos. Das ist, ja, mein Gott.
Eben. Das ist dann, da gibt's dann mal wirklich schöne Bilderstrecken und ich bin ja kein Freund von diesem klicki-bunti Bilderstrecken, aber die sind schön.
Ja, dann hebe ich mir die positive Nachricht dann für nächste Woche auf.
Die geht nicht so schnell kaputt, glaube ich.
Ich glaube nicht. Betrifft dann auch erst nächstes Jahr.
Die hat ein höheres Haltbarkeitsdatum.
Ja, vielleicht finde ich ja bis dahin sogar noch mehr raus. Muhaha.
Ja. Und wir können euch schon mal sagen, es ist eine verdammt coole Sache.
Ja, und sie ist verdammt weit weg, leider.
Oh je, also jetzt habe ich mir gedacht, jetzt sind wir zu zweit, da kriegen wir das doch bitte wahrscheinlich in einer kürzeren Zeit rum, aber naja, wir sind schlecht darin.
Ich sag doch, es fehlt der Mo, der uns daran erinnert, dass er ins Bett muss. Eigentlich muss ich auch ins Bett, aber egal.
Ja, ich auch, ich muss noch weiter schreiben, dann. Oh je. Will unbedingt noch die Hälfte fertig machen und dann morgen dann noch den Rest zum Schreiben. Meine Katze hat gerade an der Tür geklopft. Das heißt, wir müssen wirklich aufhören.
Ach Gott. Ja, jetzt ist auch gut. Wir sind also wahrscheinlich auch Mitschnitt und dann ist ja noch der Mo dazwischen. Über 2 Stunden, also mit Mo dann vielleicht sogar schon bei 2,5 Stunden, je nachdem, wie lange er redet. Uff.
Ja, die kann man ja auf 2-mal hören, die geht, das sind schöne Sachen.
Jedenfalls ist das der Ende jetzt für heute. Dann nächste Woche ist ja schon Weihnachten.
Oh ja. Du denkst du immer, das ganze Jahr soll endlich vorbei sein, dann ist es vorbei und man kriegt es nicht mit. Also bei mir ist es so.
Ja, das ist irgendwie ganz schnell. Wir wollten ja eine Weihnachts-Sonderfolge machen. Was wir machen, verraten wir noch nicht.
Wir wissen es noch nicht. Nee.
Psst. Das hätten die mir jetzt geglaubt, ja?
Ja, wir wissen es eigentlich schon.
Ja, also das Konzept steht grundsätzlich so. Vielleicht. Mal schauen.
Aber dann.
Und jetzt noch einen wunderschönen guten Abend, Nacht, Morgen, Tag, wo auch immer euch ihr gerade befindet. Und bis bald.
Bis bald. Ciao.